A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Hallo Freunde der Sonne und allerliebste Grüße von eurem Lieblingsbohnenzüchter-Podcast ohne richtigen Namen. Mein Name ist Jürgen, mit mir zusammen moderieren das Ganze der Torben. Hallo.
Hallo.
Und Rüdiger.
Hi. Ein Glück bin ich nur der Torben.
Was findest du Torben weniger schlimm als Rüdiger?
Echt, das ist beides sehr schlimm, aber Rüdiger dann... noch schlimmer.
Okay. Rüdiger klingt auch wie ein Komparativ, oder? Also Rüdiger am rüdigsten.
Du bist Rüdi, aber ich bin Rüdiger.
Ja.
Aber ich meine, ich würde jetzt mich als Jochen jetzt nicht so krass aus dem Fenster werfen.
Das habe ich immer schon wieder gesagt. Das ist auch kein geiler Name.
Keiner von uns kann meckern. Jochen hat den neutral betrachtet beschissensten Namen. Du hast genau wie ich den Nachteil, also du hast den Nachteil, dass du einen Namen hast, der schon mal französisch ist und dann, bei dem man nicht weiß, ist das jetzt Kerl oder nicht. Und du sagst, jeder weiß, dass das ein Männername ist, weiß es nicht. Und bei mir ist es so, dass ich einen relativ normalen Namen habe, der weder besser noch schlechter ist als Jochen, aber mit einer Kackschreibweise, weil meine Eltern kreativ sein wollten.
Aber warum damals eigentlich, also ich meine, wo ist denn der Unterschied zwischen deinem Georg und Götz George?
Eines ist ein Vor-, das andere ist ein Nachname. Der heißt Götz. Also er heißt anders als ich.
Okay, aber George.
Ja.
Genauso geschrieben.
Das ist richtig.
Dann nenne ich dich auch ab sofort George.
Ja, der George Bush, der wird auch genauso geschrieben.
Ja, aber das wird Englisch. Das ist nochmal was anderes. Aber wir reden ja jetzt
und
Deutsch.
Dein Name wird ja französisch und nicht Etienne ausgesprochen.
Mann, was ist das hier schon wieder für, was sind das
Klugscheißer
hier für
Klugscheißer-Podcast?
Dass ich euch nicht
wenn
verprügele.
Du ich soll froh sein, dass du mich nicht
ich verprügele euch gleich hier durch den Chat.
Sag mal, hast
ganz
du denn
ehrlich
eigentlich
vor dir habe ich so viel Angst vor Twitch-Chat.
Hast du mit deinem Namen eigentlich früher Erfolg bei Frauen gehabt? So, also Uni-Fete? Okay.
Das magst früher, weil es ist einfach ausgeschlossen, dass das heute noch irgendwie passiert.
Ich meine, ja, hätte ich
hätte hattest du früher, du hättest auch das mit dem Namen weglassen können.
Ich hätte mir gewünscht, so einen Namen zu haben.
Hattest hey, du früher Erfolg bei Frauen? Nein. Mit? Nein.
Du, ich treffe mich heute
auch nicht.
Ich treffe mich heute mit Etienne. Cool,
nein.
Ich treffe mich nur mit Jochen. Also das ist eine ganz andere Namensliga, in der du da gespielt hast.
Wir sind alle
hast.
Videospielen groß geworden. Ich meine, du warst ja immer noch in der Sprungturm-Gang. Da gab es ja bestimmt noch Groupies bei uns. Niemand wollte wissen, wie weit du bei Giant Sisters gekommen bist oder so. Also
ich habe
seit den Jungs.
Ich habe gestern im Stream so eine alte ZDF-Reportage, ich glaube, das Format gibt es gar nicht mehr, 37 Grad hieß das, glaube ich.
Ja, es heißt 39 Grad jetzt.
Deswegen Klimawandel, ne?
Schlecht,
wegen LAN-Partys ja. 1999. Ihr könnt euch vorstellen, welche Tonalität diese Dokumentation hatte. Gibt es in drei Teilen.
Leider kein Einzelfall.
Ja, so ungefähr.
Ein scheinbar ganz normaler Tag für Peter K. Und dann kommt er schleppt seinen PC und den Monitor. Ja. Da siehst du so ein 17 Zoll Riesending.
Mhm. Das ist
zu einer sogenannten LAN-Party.
Das ist Frank. Frank spielt in der Killervereinigung Mortal Teamwork. Ein sogenannter Counter-Strike-Clan. Mhm. Jeden Tag trifft er sich mit anderen Jungs aus seinem Clan, um sich gegenseitig abzuschießen.
Wie viel Morde er täglich ausübt, weiß er nicht mehr.
Er hat seit 3 Jahren das Zählen aufgegeben.
Und dann kommt so ein O-Ton. Ja, also mit der AK kann man halt bessere Headshots machen. Ja, jedenfalls heißt diese Dokumentation Erschieß alle. Ist schon ein toller Name. Und es geht um, ich glaube, die GXP-LAN war es 1999. Und mit den klassischen Kamerafahrten von Zockern auf der LAN-Party, die dann da unter ihren Tischen schlafen und übernächtigt sind und immer wieder so geile O-Töne, da lassen sie sich erklären, wie die Waffen funktionieren. Und es hat alles so ein, einerseits ist die Stimme so objektiv, so wie du es auch gerade nachgemacht hast, Georg, aber auf der anderen Seite wirkt es so, ja, es hat so ein Zeigefinger, ein Feigezinger. Und ja, keine Ahnung, so eine richtig tendenziöse Berichterstattung damals.
Wie es sie jahrzehntelang gab zum Thema Computer und Videospiele. Wie es ja heute auch noch in anderer Art und Weise beim Thema Computer und Videospiele immer der Fall ist.
Und dann auch so Übersetzungen, dann so, weiß ich nicht, die virtuellen Killer und keine Ahnung, immer so, es gilt die Antiterroristen mit Kopfschüssen davon, daran zu hindern, eine Bombe zu legen. Und so, du merkst so richtig, dass wenn du keine Ahnung von dem Thema hast, was 1999 wahrscheinlich sehr, sehr viele noch waren, und du guckst diese Dokumentation, natürlich wird auch das Thema Erfurt und Robert Steinhäuser und so dann auch noch mit reingebracht.
Ja, da muss es später gewesen sein. Da habe ich mich gerade nachgeguckt, weil ich mich gefragt habe, ob das im Zuge von diesem Erfurt-Ding war. Das war 2002.
Gut, damals, ja. Gut, keine Ahnung.
Ein paar Jahre später.
Ja, und dann war das echt auf jeden Fall auch noch so ein Thema und so die klassische Berichterstattung über Counter-Strike und so.
Ist ja heute gar nicht mehr so viel besser, ne, geworden. Das ist ja immer also noch so, dass viele Redakteure, die sich damit nicht auskennen, damit keine Berührung haben, den Kindern auch das verboten wird, dass sie auch überhaupt keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen.
Und es ist halt nicht so ein geiles Thema, wenn du sagst, jo, da gehen halt Leute ihrem Hobby nach. Punkt.
Ja.
Das ist halt schon schöner, wenn du irgendwie den Eindruck erweckst, als sei das irgendwie so eine Unterwelt von irgendwelchen kruden Gestalten, die ganz bizarr sein oder so. Also ich meine, man hätte annehmen sollen, dass sich das ändert zu dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass die Gaming-Industrie mehr umsetzt als die Spiele- und Musikindustrie zusammen oder dass 40 Millionen Leute in Deutschland schon mehr als einmal pro Monat, glaube ich, irgendwie einen Computer oder ein Videospiel spielen. Aber selbst das hat es nicht grundsätzlich geändert, dass es immer noch so eine Art von Berichterstattung gibt, nur ist die dann halt.
Ja, es gibt aber jetzt halt auch wesentlich positivere noch. Die gab es halt früher gar nicht, wenn dann irgendwie über E-Sport berichtet wird, weil das einfach mittlerweile schon ein bisschen mainstreamiger ist, auch viel Geld da reinfließt, Sponsorengelder und so weiter. Da hat sich schon ein bisschen was getan, aber es gibt natürlich immer noch diese tendenziöse Berichterstattung aus gewissen Ecken. Und da, ich war auch erstaunt, ich hatte, bevor ich Play gedrückt habe, ähnlich wie du gerade, schon so ein paar Texte reingesprochen, wetten wir, dass die gleich sowas sagt und sowas, und es war wirklich 1:1 dann so, also mit dieser monotonen Stimme, mit diesen typischen.
Mein Lieblingssatz ist immer, leider kein Einzelfall.
Ja.
Und dann Jan ein ganz trifft, normaler Arbeitstag.
Jan trifft sich mit seinem Kumpel Sven. Sie wollen vergleichen, wer am meisten Abschüsse hinbekommt. Sven hat gewonnen mit 13 Tötungen.
Ja.
So klingt das dann halt und es ist, ach Gott, ey. Aber ja.
Ja, früher, also du hast aber recht, heute gibt es ein bisschen, gibt es immer noch, aber es gibt auch viele Ausnahmen, weil eben auch die ganzen Redakteure jünger sind und die mittlerweile auch, also der Nachwuchs nachkommt, auch in den Redaktionen und die Leute dann schon ein bisschen anderen Umgang und anderen Bezug dazu haben, ne?
Es gab ja früher auch eine grundsätzlich positive Berichterstattung gegenüber Gaming. Also es gab ja auch Gaming-Sendungen, die das Thema ganz neutral als Inhalt vorangebracht haben. Oder auch, denk dran, dass wir über Computerclub gesprochen haben, das Thema Computer und Internet im Allgemeinen. Das gab es ja auch. Ich glaube, irgendwie die Menge der Gesamtberichterstattung ist einfach viel, viel größer geworden. Und dann natürlich noch, was man nicht vergessen darf, wie viele Möglichkeiten es heutzutage für Menschen gibt, die aus dieser Szene selber kommen, ihr eigenes Programm zu machen. Ne? Das gab es ja 2000 auch noch nicht.
Was haben wir eigentlich damals beim Amoklauf von Erfurt bei Giga geändert? Haben wir da eine Woche irgendwie keine Shooter gespielt? Ich kann mich da gar nicht...
Nee, wir haben keine Shooter gespielt, als 9/11 war.
Ach so.
Ja. Aber wir haben bei Giga Games auf jeden Fall, hieß es dann auch kein Counter-Strike und so. Aber gut, das finde ich auch, finde ich insofern, irgendwie kann man das ein bisschen nachvollziehen, dass man aus Pietätsgründen dann irgendwie sagt, ja, also natürlich macht man sich dadurch auch ein bisschen immer, dann tut man so, als ob man, also man es ist wie so ein Zugeständnis, aber
Das Ding ist halt, dass du damit den falschen Leuten signalisierst, etwas Richtiges zu tun, glaube ich.
Ja.
Es ist halt irgendwie, die Scheinheiligkeit kommt ja von den Kritikern. Ich weiß noch, dass wir, als 9-11 war, haben wir irgendwie keine Shooter gezeigt, was überhaupt nichts mit 9-11 zu tun hat. Dann haben wir 2 Wochen später No One Lives Forever, dieses quasi James Bond mit einem weiblichen Hauptdarstellerspiel, so falls ihr euch erinnern könnt, Ego-Shooter gehabt. Und schon gab es irgendwie eine Beschwerde mehr, wo ich mir dachte, da hat er jetzt wohl nur drauf, der oder die, weiß ich nicht mehr, nur drauf gewartet, diese E-Mail schreiben zu können. Jeden Tag läuft irgendwo ein James-Bond-Film oder ein Agentenfilm oder irgendwas, aber sobald wir No One Lives Forever spielen, 2 Wochen nach 9-11, null Kausalzusammenhang, gibt's irgendwie einen mit dem erhobenen Zeigefinger, der uns erklären muss, dass das ja nicht richtig ist.
Aber das gibt's immer noch. Kleines, relativ aktuelles Beispiel, weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber kurz nach Ausbruch, ich glaube 1 oder 2 Wochen nach Ausbruch des Russland-Ukraine-Angriffs, sollte Advance Wars Collection rauskommen für die Switch. Advance Wars ist ein Strategiespiel mit so einer Comic-Grafik, so einer Anime-Comic-Grafik, ganz harmlos, eigentlich ein ziemlich cooles taktisches Strategiespiel, so nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip, also überhaupt nicht realistisch, muss man sagen. Also es sieht überhaupt nicht, hat keine realistische Grafik, hat eine sehr kindliche
Anime-Optik. Aber das Wort Wars kommt drin vor.
Und dann hat Nintendo, das Spiel war komplett fertig und sollte rauskommen, und wegen dem Krieg haben die das zurückgezogen, und zwar 1 Jahr lang. Das Spiel war fertig und die haben das 1 Jahr lang nicht released wegen dem Krieg. Dann haben sie aber festgestellt, oh shit, der Krieg, der dauert ja länger, als wir gedacht haben.
Das wird jetzt doch
unpraktisch. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie es halt doch jetzt irgendwann dann released, was halt total, also so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir uns ja ein bisschen schon dran gewöhnt, jetzt ist nicht mehr so ganz schlimm. Und das ist halt genau das Problem, wenn du so eine Entscheidung triffst, die ehrlich gesagt nicht rational ist, zu sagen, ja, ein Videospiel, was zum Thema Krieg ist, bringe ich jetzt nicht raus und verschieben das jetzt erstmal. Wenn du es irgendwie sagst, okay, ich bring's heute nicht raus, weil das vielleicht aus irgendeinem Pietätsgründen oder so, dann bringe ich, aber 1 Jahr ist zu verschieben, der Krieg ist immer noch, und dann es rauszubringen, also mehr Doppelmoral geht fast nicht.
Aber das ist halt das Beknackte, ne? Also es gibt halt keinen Zeitpunkt, wo nicht irgendjemand dann sagen kann, aber jetzt habe ich euch mit eurer Doppelmoral. Haha, wo ich mir denke, naja, dann musst du auch jeden Publisher irgendeines Games zu jedem Zeitpunkt anschreiben und ankacken dafür, weil es immer irgendwo irgendeinen Krieg gibt oder gab und du dich dann fragen musst, naja gut, welcher Zeitpunkt wäre denn dann ein guter? Aber was ich persönlich noch halbwegs angemessen finde, ist, was heißt angemessen, aber was ich in Ordnung finde, ist, wenn jemand sagt, ich veröffentliche etwas jetzt gerade nicht, aus dem Grunde, dass ich nicht will, dass es so aussieht, als würde ich davon profitieren wollen, dass das gerade im Gespräch ist. Das kann ich noch verstehen, dass man sagt, ich will jetzt nicht mit meinem Release so wirken, als würde ich die auf einen Zug aufspringen wollen, ne, und damit explizit irgendwie profitieren wollen. Und dann muss man sich wieder fragen, aber wenn du das nicht willst, warum hast du überhaupt das Thema Krieg in deinem Spiel drin? Und so ist es halt.
Ja, ist halt dünnes Eis, immer so. Generell.
Du wirst immer jemanden finden, der sich darüber aufregen
möchte. Ja, aber wie du schon sagst, du wirst immer irgendwo, theoretisch kannst du auch sagen, ja, okay, jetzt beim Ukraine-Krieg, da interessiert es euch, aber bei, was weiß ich, Krieg
bei im Sudan, dem
das ist euch irgendwie scheißegal oder so, ne? Und das ist ja auch immer so richtig, weil es geht da ja auch eindeutig dann um negative Presse. Denen geht es ja nicht wirklich um die Opfer.
Das stimmt.
Ist ja, den Opfern ist das ja, in der Ukraine ist ja im Zweifelsfall, freuen die sich, wenn sie was zu zocken kriegen. Also wirklich? Ja, also du hilfst denen ja 0,0, indem du das Spiel nicht releast. Sondern da geht es ja nur um eigene Image-Schäden sozusagen. Abzuwenden. Ach, und das ist ja allein schon so dann immer so das Problem, wenn das die Hauptmotivation ist an solchen Aktionen. Aber es ist nun mal so, dass auch Symboliken nun mal eine Rolle spielen und man muss das heutzutage als Firma offensichtlich mit einplanen. Was halt
umgekehrt zum Beispiel, ja auch, ne?
Ich komme jetzt, wenn wir schon bei so einem brisanten Thema sind. Und ihr wisst es, wir sind hier wir polarisieren immer gerne. Thema Trikot deutsche Nationalmannschaft.
Gott, gibt es da ein neues hässliches?
Es gibt ein neues Trikot. Ich glaube, das Auswärtstrikot oder das, ja, das Zweittrikot der deutschen Nationalmannschaft ist, glaube ich, rosa oder magenta. Oder
ja, so. Das sieht hässlich aus.
Und da ist natürlich direkt wieder die Debatte entstanden, dass es einige Leute gibt, die sagen, ja, das ist peinlich, in rosa aufzulaufen. Und dann gibt es natürlich wieder die Gegenfraktion, die sagt, wenn das eure Männlichkeit kränkt, dass ihr ein rosa Trikot unmännlich findet, dann erst recht. Was ein bisschen schade ist, dass das wieder so eine politisierte Debatte geworden ist. Dass
man nicht einfach sagt, das ist einfach hässlich.
Genau,
das geht ja nicht um die Farbe selbst, es ist einfach hässlich.
Dass man nicht einfach eine sachliche Diskussion darüber führen kann, weil jetzt ist es nämlich so, wenn du sagst, es ist hässlich und du findest es scheiße, bist du automatisch in deiner Männlichkeit gekränkt.
Nee, bin ich nicht. Ich habe kein Problem mit rosa. Ich habe auch kein Problem mit dieser zweiten Farbe, dieses fiese Blau. Aber die Kombination davon sieht echt fies aus.
Ich finde das gar nicht so schlimm.
Ist ein bisschen fieser als das alte Faber-Trikot von Bochum.
Aber ich finde das gar nicht so hässlich, muss ich sagen.
Ist ja Geschmackssache.
Ja, ja. Ich finde es.
Darum geht es mir auch gar nicht. Jeder kann ja jeder finden, wie er es will.
Schon klar.
Mir ist es zum Beispiel völlig scheißegal. Aber, es geht mir einfach darum, dass es keine normale Diskussion darüber gibt. Weil es gibt jetzt ganz viele, die demonstrativ sagen, ich finde das rosa Trikot geil.
Kauf mir das jetzt.
Um zu zeigen, wie tolerant man ist und dass einem das überhaupt nicht an der Männlichkeit kratzt. Was auch wieder so eine übertriebene Reaktion ist. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, es sind nicht die deutschen Nationalflaggen Farben.
Gut, das waren sie ja nie, weil das Grün ist die DFB-Farbe gewesen, das Ersatztrikot.
Das Grüne gab es auch schon, ja. Aber generell so ist das so eine absurde Diskussion also, wieder in Social Media. Und du hast das Gefühl, auch da gibt es wieder Grund, dass das Land sich spaltet. Und alles wird mittlerweile zum Thema genommen, um irgendwie es zu politisieren und irgendwie so nicht mal so ein scheiß uninteressantes Fußballtrikot, wo kein Mensch sich für interessiert.
Da frage ich mich, was das für eine sexistische Unterstellung ist, zu sagen, jemand hätte ein Problem mit seiner Männlichkeit, nur weil er dieses Trikot hässlich findet.
Nee, es gibt natürlich ganz viele, das muss man fairerweise sagen, die auch auf Social Media gesagt haben.
Sieht das gay aus?
Ja.
Wenn es wenigstens gay aussehen würde, dann würde ich ja sagen, ist okay. Also gay ist ja meistens recht geschmackvoll.
Ja, ich weiß nicht, ob es heutzutage noch einen Look gibt, den man so bezeichnen kann.
Eigentlich nicht, ne?
Nee, also ich wüsste
deswegen jetzt nicht. Deswegen sag ich, finde das eher positiv. Also aber wenn ich eines sehr, sehr beeindruckend finde, bei Männern zumindest, die ich sehe, die sich kleiden, von denen ich weiß, dass sie gay sind, dann dass sie meistens einen ziemlich guten Stil in Sachen Klamotten haben oder sehr oft.
Ja, aber auch das ist ein Vorurteil, weil ich bin mir sicher, es gibt auch richtig viele hässliche Gays.
Meinst du, die outen sich dann nicht? Wenn sie nicht negativ auffallen wegen ihres Klamotten? Die Community
nicht runterzuziehen.
Ja, vielleicht, dass sie sagen, so diese, was wäre denn so eine typische Marke, die man dann nicht tragen könnte? Weil die als nicht Crocs zum Beispiel oder so.
Ja, Pelo Mino.
Kannst du doch nicht tragen.
Crocs habe ich. Crocs sind geil.
Crocs?
Ja,
die sind
hässlich. Sie sind nicht hübsch.
Das stimmt.
Sie sind hässlich, aber trag mal Crocs barfuß, ey. Mit diesen kleinen Riffelsohlen da drin, das ist richtig nice.
Die Noppen drin.
Ja, die kleinen
Noppen. Aber Eddie, nochmal, aber das, du hast gesagt, das interessiert dich nicht, aber du hast ja trotzdem, kannst ja sagen, gefällt dir das oder nicht, das Trikot? Hast du eine Meinung?
Nicht so richtig. Also ich finde,
welche Farbe hat denn die Hose dazu? Ist die dann blau?
Ich würde es gern mal, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube.
Für diejenigen, die es jetzt das noch nicht kennen, das fängt oben in rosa an, das Trikot, und hat dann so einen fies, billig aussehenden Farbverlauf hin zu so einem lila-blau.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie die Hose dazu aussieht. Weil die Hose müsste schon blau
Schwarz
sein.
Schwarz ist die, glaube ich, die Hose.
Das sieht ja dann richtig fies. Im Moment sieht es so ein bisschen aus wie so ein schlecht gelungenes Torwart-Trikot.
Ich finde es nicht scheiße. Was mich ehrlich gesagt am meisten daran stört, ist, dass ich dauernd an die Telekom denke, wenn ich das sehe. Ich muss die ganze Zeit dran denken, dass das gratis Werbung für die Telekom ist.
Dass man in eine Hotline hängt und
Magenta keine ist doch nicht bekommt. Rosa. Das ist doch wieder eine andere Farbe.
Aber das sieht schon sehr ähnlich aus, finde ich. Also.
Stimmt,
das ist nicht durch Magenta, diesen Farbverlauf, ne? Da ist bestimmt auch irgendwo Magenta mit drin.
Im Hinterkopf ist die Telekom später.
Aber ich finde es jetzt gar nicht komplett scheiße. Ich finde es aber auch nicht mega geil. Ich finde aber auch das weiße Trikot auch nicht mega geil. Aber ehrlich gesagt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist mir auch richtig egal. Also ich habe auch bislang in meinem Leben noch nie, also wirklich noch nie eine Meinung zum deutschen Nationaltrikot gehabt. Und ich werde jetzt nicht anfangen.
Fandst du das 90er nicht auch hässlich und das danach? Es gab eins mit so Rauten, so einem Rautenverlauf von oben, was irgendwie so 96 oder so war, was ich echt hässlich fand. Und das 90er WM-Trikot.
Gab es eins, was wir alle richtig gut fanden? Gab es etwas, wo wir sagen, das war ein geiles Trikot, ich kann mich an keins erinnern, wo ich sagen würde.
Die Nationalmannschaft?
Ja.
Die ganz schlichten Weißen halt.
Ich mochte die ja, die so ein bisschen wie die britischen aussahen, die so, mit den schwarzen Adidas-Streifen auf den Ärmeln, schwarze Hose, weißes Oberteil.
Also so die 82er oder so Trikots. 86, weiß ich nicht. Die ganz schlichten halt. Eine Farbe und die Streifen vom Sponsor, nicht vom Sponsor, vom Ausrüster.
Genau, aber ansonsten, ich habe keine starke Meinung zum, erstens muss ich sagen, die Nationalmannschaft an sich interessiert mich schon relativ wenig.
Ja.
Also klar, wenn dann irgendwie EM ist, WM ist, dann bin ich natürlich auch irgendwie so dabei, aber in den letzten Jahren so.
Im Gegensatz zur Nationalmannschaft, die da meistens nicht lange dabei ist in den letzten Jahren.
Da ist echt, also da, beim Eintracht-Trikot habe ich schon eine Meinung, so, aber Nationalmannschaft, welches Trikot die haben, ist echt, also es ich finde einfach nur, mir geht's gar nicht um das Trikot, mir geht's eher darum, was schon wieder dadurch auf Social Media und in den Gazetten und so weiter entsteht und wie die Leute sich positionieren und wie das politisiert wird und so. Das finde ich persönlich viel spannender, weil ich das Gefühl habe, dass jedes Thema heutzutage von, was weiß ich, von der Fleischwurst bis zum Nationaltrikot immer in irgendeiner Form erwartet wird, ein Lager.
Ja, aber wir haben ja Social Media und du hast ja zu jedem Thema, sei es aus Spaß oder ernst gemeint, irgendein Posting, was so absurd ist, dass man, egal aus welchem Lager oder ob es überhaupt aus irgendeinem Lager kommt, lustigend findet oder sich drüber aufregen kann. Und sobald so eine Art von Posting existiert, existiert eine News dazu, wo dann so getan wird, als sei diese Art von Posting repräsentativ für irgendeinen großen Zwiespalt. So kannst du jeden Sturm im Wasserglas, und das nichts anderes ist ja Social Media in den meisten Fällen, aufblasen zu, darüber streitet die Nation, wo es in Wahrheit halt irgendwie ein Twitter-Troll gewesen ist und drei Trottel, die nicht gerafft haben, dass es ein Trolling ist und das Ganze sich dann aufbauscht von einer Menge von Leuten, die überhaupt nicht verstehen, worum es geht, sich aber grundsätzlich aufregen wollen.
Also aber es gibt ja Themen, wo ich der Meinung bin, das könnte man mal politisieren.
Meinst du, es wird noch nicht genügend gemacht?
Naja, also zum Beispiel kannst du nicht einfach die Rezeptur von Nutella ändern, ohne dass es, da könnte es einen Shitstorm geben. Oder die Packungsgröße von Toffifees oder solche Geschichten.
Moment, 5x3 ist das, oder?
Ja, aber es war ja mal mehr, meine ich. Es war mal 4x4.
Toffifee?
5x4 sogar. Auf jeden Fall haben die da was geändert. Sind weniger jetzt.
Echt? Das 5x4? Sind es
5x3? Ja, die haben was geändert bei Toffifees. Das, genau, das sind die Sachen. Das wird einfach...
Moment, aber die haben das so gemacht, dass man es nicht, also ich habe es nicht gemerkt.
Ja.
Also sie haben natürlich die Packung kleiner gemacht,
weil,
aber
sag
den
ich ja gerade, weil das
erweckt,
kein Mensch das denn?
Ja, und den Anschein erweckt, aber trotzdem,
Moment, Jochen, dass sie du sagst, du weißt es noch nicht mal und hast es
ich glaube ich dem frage, Eddie natürlich.
Haben sie das denn gemacht, Jochen? Ja.
Nee, ich glaube Eddie ich natürlich.
Das.
Eddie sagt das.
Ja.
Und ich habe es geglaubt.
Und ich habe das schon mal. Ist kein Matterhorn mehr drauf. Das finde ich viel schlimmer. War da überhaupt das Matterhorn drauf? Weiß es nicht.
Ja, aber guck, da sind wir doch schon bei den Themen, die die Menschen wirklich interessieren und auch uns alle angehen. Und das sind da passieren ja ständig Sachen. Neulich habe ich halbes Hähnchen mit Pommes gekauft. Schönes, knuspriges, halbes Hähnchen.
Lecker.
11,50 Euro. Leute.
Hat's denn geschmeckt wenigstens? War gut.
Ja, war gut.
Aber 11 Euro, ja.
Aber 11,50 Euro. Sich das denn,
wie teuer waren denn die Pommes?
10,50 Euro.
Ich habe neulich bestellt, ich habe so einen Drehspießteller und da waren Pommes dabei. Da haben wir bestellt telefonisch. Ich hätte gerne den Drehspießteller, aber ohne Pommes. Da kam als Antwort, dann ist das aber teurer.
Aber jetzt, was? Was? Wegen Strom?
Der Grund, warum das teurer ist, ist, weil sie dann mehr Fleisch dazu tun.
Ach so.
Das sehr lustig. Okay. Das heißt, ich hätte das gerne ohne Pommes. Ja, das ist dann teurer.
Aber jetzt mal bei dem Hähnchen bleiben.
Ja.
So,
ja.
Was ist denn unsere Erwartung? Wo würdest du denn sagen, ja, das ist ein Preis, den zahle ich, weil das ist mehr wert?
Also ökologisch gerecht, Jochen, und ich weiß, das ist dir sehr wichtig, wären 98,40 Euro pro Hähnchen.
Nein, ich will jetzt nur sagen, ja, 11,90 Euro.
Also 3,50 Euro für die Pommes.
Findest du okay?
Und dann so viel? Ich muss eine Pommesbude in deiner Nähe aufmachen.
Ja, mit Mayo. 3,50 Euro. Ich habe ja die, ich sag, ich habe die Inflation schon mit eingerechnet.
Ich mache selber Mayo. Ich mache meine eigene Senf-Honig-Mayo dazu. Für jetzt, dich, extra für
jetzt
dich.
Jetzt hör zu, 3,50 Euro für die Pommes mit Mayo. Mhm. Und dann lasse ich mich auf 5 Euro fürs halbe Hähnchen. Ein halbes Hähnchen, 5 Euro finde ich schon großzügig. Okay. Dann sind wir bei 8,50 Euro.
Ja, jetzt überleg mal. So, dann kostet ja ein ganzes Hähnchen logischerweise 10 Euro im Verkauf. Der Typ will noch was dran verdienen. Das heißt, der muss da auf das Hähnchen Gewürze drauf machen, die kosten. Vielleicht nicht so viel, lassen wir mal weg. Der muss das kühlen. Der muss das dann auf seine Spindel packen und dann muss der es mindestens 1,5-2 Stunden heizen. Richtig viel Strom.
Ja. Dafür verdient er mit den Pommes mit.
Nee, ich will nur mal sagen, so,
also findest du den Preis gerechtfertigt? Oder anders gefragt, was sagst du denn? Was ist denn der Preis für ein halbes Hähnchen?
Nein, ich überlege jetzt mal gerade, ob der Preis gerecht ist und ob das, wo wollen wir hin? So, jetzt hast du so ein Hähnchen, ein Huhn, was 10 Euro im Verkauf. So, ist das, wie viel wert ist denn das so?
Menschenleben wert?
Das hat Nahrung gekriegt, das hat Raum verbraucht irgendwo, das muss ja irgendwo gehalten werden. Dann muss es durch die Gegend gefahren werden, dann ist das Sprit. Das ist ja schon.
Warum ist das Hähnchen weniger wert als die Kuh? Jetzt sagst du, weil das Hähnchen weniger wiegt, dann sag ich, bin ich mehr wert als zum Beispiel ein Kind, das 25 Kilo wiegt?
Ja.
Nicht viermal also, so viel
wenn
wert?
Man dich essen würde, ich sage, schon.
Ich sage ja.
Ja gut, wenn man dich essen würde, wärst du richtig teuer.
Auch so. Also ich kann halt auch besser, scheiße, ich kann nichts wirklich gut, was ein Kind nicht auch irgendwie hinbekommen könnte.
Und wenn du ein ganzes Hähnchen, jetzt sag mal, du gehst in den Supermarkt und kaufst ein ganzes Hähnchen, das kriegst du ja niemals für 10 Euro. Da bist du ja auch schon 15 Och, Euro.
Habe ich neulich gesehen, Euro? Weil ich mich gewundert habe, dass das relativ, also das war so. Ein Angebot allerdings, war 5,95 Euro.
Also ich finde 5 Euro völlig, oder 6 Euro finde ich völlig 95. okay für ein halbes Hähnchen, finde ich schon. Hähnchen.
Also ich habe mal wieder gegoogelt bei der wahre Preis, ein halbes Brathähnchen bitte, 600 Gramm halbes Hähnchen, 3,50 Euro.
Okay, und du hättest jetzt bezahlt, du hast 11,50 insgesamt bezahlt, ja? Oder 10? Wie viel hast du gesamt bezahlt?
11,50.
Da gehen 2 Euro für die Pommes drauf oder 2,50, dann wärst du bei 8 Euro.
Aber was heißt der wahre Preis? Der wahre Preis für wen?
Das ist die Frage, für wen? Fürs
Hähnchen? Der Preis, hier, pass auf, ich lese vor. Der Preis des Brathähnchens, externe Kosten der Fleischindustrie. An der Imbissbude kostete der halbe Broiler, also gut 600 Gramm Fleisch, etwa 3,50 Euro. Im Discounter bekommt man ein ganzes Masthuhn für 5,39 Euro. Das Grillhändle ist seit vielen Jahren zum preisgünstigsten Alltagsgericht geworden. 18,6 Kilogramm Geflügelfleisch werden hierzulande pro Kopf und Jahr verspeist. Gegenwärtig werden, okay. Also, aber da sind, ich weiß jetzt aber nicht, von welchem Jahr ist diese Studie.
Das ist die
aber,
Frage, ne?
Aber ist eigentlich auch egal, nee, weil wir waren offensichtlich mal bei 3,50 Euro. Ja, so, und wenn du jetzt 3,50 Euro nimmst und du nimmst von mir aus, was dann wahrscheinlich waren die Pommes bei 2,50 Euro, dann sind wir. 3,50 bis
2,50. Nächste Folge gibt's die Lösung.
Sind wir bei 6 Euro. Also hat mein Gefühl doch komplett gestimmt, dass das halbe Hähnchen einfach völlig crazy teuer geworden ist.
Ja. Aber was, ich bin mir bei der wahre Preis immer noch nicht ganz sicher, was für ein wahrer Preis das sein soll. Der Preis, zu dem, dass jemand am Hähnchenstand Break-Even verkaufen kann?
Ich glaube, der verdient nur noch an den Pommes. Der scheint ja an den da, Hähnchen nichts zu verdienen. Was hat er denn für eine Hähnchenmarge? 10 Cent oder was? So scheint es. Also den Reibach macht er mit der Soße und den Pommes wahrscheinlich. Weil Pommes, glaube ich, da kann mir jeder sagen, was er will, aber Kartoffeln haben sich jetzt im Preis nicht so erhöht, dass eine Pommes 4 Euro oder 3,50 Euro.
Nee, das wusste ich doch.
Vor 7 Jahren in einem Forum geschrieben, bei uns, kleine Stadt, kommt der Hähnchenmann jeden Freitag vor einen Supermarkt mit einem Foodtruck. Er verkauft Brezeln, Riesenbrezeln, Hähnchen, halbe Hähnchen und kleine abgepackte Ketchup, bla bla bla. Jedenfalls verlangt er für ein halbes Huhn 3,50 Euro. Ich sag euch, das ist eine ganz fiese Abzocke, die hier stattfindet.
Aber der,
das war vor 7 Jahren.
Der wohnt in seinem Hähnchenwagen aber wahrscheinlich. Ede,
jetzt wieder mal die Verhältnismäßigkeit. Du regst dich doch auch nicht auf, wenn du für eine Cola 2 Euro bezahlst. Und da ist doch die Gewinnspanne viel höher als bei dem Hähnchen.
Guck mal, ich bin Prokurist. Ich halte hier einfach nur Fakten fest.
Ja, auf jeden Fall bist du Prokurist.
Ich bin hier einfach
ganz
nur dafür.
Bestimmt bist du Prokurist.
Einfach nur dafür da, erstmal gewisse Missstände aufzuzählen. Was dann die Folge daraus ist, beziehungsweise wie das sich alles zusammensetzt, das kann man ja dann erstmal im Einzelfall analysieren. Ich sage nur, es gab Zeiten meines Lebens, wo ich ein halbes Hähnchen mit Pommes, wo ich damit, weiß ich nicht, 7-8 Euro rausgegangen bin.
Mhm.
Ja.
Okay. So, jetzt aber mal, wo wir gerade bei Wucher sind. Ich bin immer noch auf der Seite mit den hässlichen Fußballtrikots. Wie viel haben wir damals für den Satz Trikots und Hosen für Lobberich bezahlt? 1.000 haben wir, glaube ich, gegeben und davon war das, konnten die mehr als nur den Satz bezahlen. Ich glaube, es waren 700 oder so für die gesamte Mannschaft.
Aber wie viel waren das? 25 oder 20?
Sagen wir mal, es ist irgendwie 750 bei 25 gewesen, oder? Dann sind wir bei 30 pro Person, sagen wir 20 fürs Trikot, 10 für die Hose. Kommt das ungefähr hin? Nee, ne? Nicht ganz. Ich habe mich verrechnet. Das wären 15 und 10 oder so. Aber das Trikot selber kostet hier, wenn du es bestellst, 149,95.
Ja, das Trikot? Das ist crazy. 150 Euro?
Das ist krass. 149,95, soweit ich das sehe, ohne Beflockung. Weil normalerweise man auch gerne mal sagt, dass die Beflockung teuer ist.
Und das ist doch eigentlich auch komplett dumm. Weil wenn du mal überlegst, ne, es ist EM im eigenen Land. Mhm. Du hast dieses neue, eh schon kontroverse Trikot. Dann willst du doch im besten Fall als DFB, dass möglichst viele Menschen dieses Trikot tragen und representen.
Und nicht mit dem Lidl-Trikot, wo Deutschland draufsteht.
Ja, also du willst doch möglichst viele verkaufen. Also es ist zu kurzfristig gedacht, für 150 Euro, das ist ja ein absolutes Luxusprojekt, Produkt, was, also das musst du eigentlich für 49 anbieten und hoffen, dass es jeder trägt.
Und das ist noch zu viel. Aber du kriegst ja von derselben, Euro, du kriegst von derselben Marke, also müssen wir jetzt nicht noch nennen, aber du kriegst ja von derselben Marke, wenn du im Versandhandel dir einfach nur das Ding in weiß kaufen würdest oder in grün, gelb, blau, was auch immer, die kriegst ja für 15 bis 20 Euro die Trikots.
Das macht
das ist ja unfassbar, sprachlos. Aber was noch viel krasser ist.
Wenn das der Hähnchenmann erfährt, verkauft er in Zukunft Trikots.
Das ist das Herrenheimtrikot. Das Damenheimtrikot zu EM kostet 99,95.
Ist auch rosa.
Das alles denn? Klar, ich kaufe mir zu EM das rosa Damentrikot.
Aber Moment, weil das dann weniger Stoff ist, weil es kleiner ist oder was? Wie erklären die denn 50% mehr?
Mich würde weiß wirklich interessieren, wie viel Trottel dieses Trikot kaufen. Weil,
für 150 Euro?
Ey, da muss man Trottel sein, wenn man so viel Geld für...
Moment, dann gibt es noch DFB-Trikot Deutschland um EM weiß für 99,95.
Bestimmt eine, der sich ein Trikot für
150 Euro kauft. Für 150, ja. Beschimpfe ich jeden.
Nee. Das ich nicht.
Wie viel,
ich,
was glaubt ihr, wie viele Leute gibt es,
die sowas? Ich kenne alleine schon drei.
Trikot kaufen. Echt? Du kennst schon drei, die das Trikot kaufen?
Ja.
Ich habe ein Trikot, das habe ich aber geschenkt bekommen und das war damals auch nicht das neue, sondern das vom vorangegangenen Turnier. Also das quasi 2 Jahre veraltete Trikot. Das ist das Einzige, was ich habe. Obwohl ich seit über 40 Jahren die
Ich habe auch zwei weiße Trikots, aber die habe ich geschenkt bekommen. Und die fand ich auch ganz schön, aber 150 finde ich.
Aber sorry, ich muss das Kommando zurück, weil das 150 Euro Trikot ist das also authentische Trikot. Das kostet 150. Es gibt noch das Herrentrikot auch für 99,95.
Und das ist nicht authentisch?
Scheinbar nicht. Da steht nicht authentisch und das kostet so viel wie das Damentrikot.
Ah, das ist dann ein anderer Stoff. Das ist dann das eine.
Nee, warte,
ist,
ich sehe
doch, das grade, ist ein anderer Stoff, 100%.
Ich sehe gerade. Das eine hat unten links noch so ein goldenes Ausrüsterlogo und das andere scheinbar nicht. Und es hat
innen einen etwas anderen.
Aber selbst 100 Euro ist ja noch schweineteuer.
Hä?
Selbst 100 Euro.
Ist aber auch nicht vom Ausrüster selber, sondern
100 Euro ist normaler Trikotpreis.
Ja, leider, ne?
Finde ich teuer.
Ja, aber ist halt normal trotzdem.
Ja, aber das Ding ist ja, die meisten Vereine verkaufen ja diese Trikotrechte oder diese Trikotverkaufsrechte weiter an den Ausrüster und der verkauft es dann zu einem beliebigen Preis halt, ne? Die kriegen Geld vom Ausrüster dafür, dass dieser Ausrüster das darf.
Naja, jedenfalls, das war das neueste Thema auf Social Media. Ihr wisst ja, ich informiere euch immer so was, was so abgeht in der Welt, was so die bewegenden Themen.
Das war das bewegendste Thema auf Social Media?
Ja, zumindest eins, wo wir hier drüber diskutieren können im Podcast. Es gibt natürlich noch andere Themen.
Du hast doch neulich überlegt, dir einen Hund zu kaufen. Wir redeten darüber, von wegen Gassi gehen und so weiter und so fort und dass Hunde viel Auslauf brauchen. Und dass, ich wollte gerade sagen, dass man Hunde nicht angeschnallt haben muss, angeleint, dass man Hunde immer angeleint haben muss. Mhm. Mir ist jetzt eine Dame begegnet, die sich die Arbeit des Gassi-Gehens mit dem Hund vereinfacht hat. Die hat so einen Husky-Mix, die ja, von dem man auch sagt, dass sie viel Auslauf brauchen. Und die hat ein Elektrofahrrad, so ein Elektroklapprad, lässt den Hund ohne Leine ihrem Elektrofahrrad nachrasen, quasi. Die dreht dann auf ihrem Elektrofahrrad 3 Runden durch den Park und der Hund rast hinterher, um sich verausgaben zu können. Da dachte ich mir, das ist eigentlich, also mir ging es auf den Sack, weil der Hund halt nicht angeleint war, aber das ist eigentlich so eine Eddie-Idee, oder? Hä? Dass man Spaß haben kann auf seinem Elektrobike, nicht laufen muss, aber trotzdem einen Hund haben könnte, der viel Auslauf bekommt.
Ich sag dir, was eine Eddie-Idee wäre. Eine Eddie-Idee wäre, wenn der Hund mich zieht.
Du hast ja das Elektrofahrrad, das zieht dich ja.
Damit ich mich nicht anstrengen muss.
Kannst du auch versuchen. Husky geht ja auch, dann baust du dir quasi so einen Schlitten.
Einen Schlitten.
Oh, ey, wie auf jeden Fall das? Hat die Frau sich dann, also ich bin mit meinem Hund unterwegs gewesen und sie hat sich dann nach ihrem Hund umgeguckt, wo sie vorangerast ist, also gerast nicht, aber 20 km/h auf einer matschigen Wiese, hat sich auf die Fresse gelegt. Okay. Ich war geschockt. Mein Hund und ich standen da und guckten, während die Frau sich volle Möhre mit ihrem Elektrofahrrad auf die Fresse gelegt hat, ihr aber nichts passiert ist. Noch im Fallen, also im Fallen schrecklich wieder aufstehen, hörte ich von ihr, nichts passiert, nichts passiert.
Das ist immer so die erste Schockreaktion, Leute, ne? Da müsst ihr trotzdem immer beibleiben. So ein Tipp, wenn sich einer vor euch richtig auf die Fresse legt, man sagt immer zuerst, es ist nichts passiert, obwohl es einem 3 Sekunden später unfassbar wehtut, Dinge gebrochen sein können. Also immer anhalten und gucken. Hatte ich auch hier bei uns vor der Tür, hat sich so ein Mädel so dermaßen auf die Fresse gelegt. Sie stand aber zack wieder und hat mir gesagt, es ist nichts passiert. Das Bein aufgeschlagen, Hose kaputt, Jacke total zerrissen, armblutig. Dieser Schock ist...
Aber auf der anderen Seite sagen natürlich auch Leute, denen nichts passiert ist, auch, es ist nichts passiert.
Nichts passiert, ja. Ja, das stimmt. Aber die Rettungssanis sagen ja immer, die leisen Patienten, ne, die nicht rumschreien oder so, sind die, auf die man besonders gucken muss.
Die noch schreien. Die
dann da sitzen und nur sagen, nö, alles in Ordnung soweit, alles gut, alles gut.
Heute Morgen habe ich meine Tochter zur Schule gefahren. Auf einer Landstraße mit jeweils einer Fahrspur in eine Richtung und vor mir ein Roller, so ein junges Mädel, glaube ich, war es.
So eine Vespa, sowas.
Ja, so eine Vespa, ne? Genau. So eine Vespa fuhr 50 und fuhr aber dann immer so leicht in den Links, also leicht in die Mitte so rein, ne? So drohte so die auf die andere Straße zu kommen. Und ich denke so, was ist denn da los? Dann sage ich, die hatte halt nur eine Hand am Lenker. Und die andere Hand hatte sie vorne irgendwo. Ich vermute mal, dass die am Handy war.
Wo ist denn das, der Lenker, wenn er nicht vorne ist?
Was habe ich gesagt?
Du hast gesagt, die eine Hand war am Lenker, die andere vorne.
Die vorne unten irgendwo, also in der Mitte.
Ach so.
Okay, keine Ahnung. Also man sah
sie. Kalt oder so?
Ich vermute, die war irgendwie am Handy unaufmerksam. Auf alle Fälle, irgendwann ist die wirklich in den Gegenverkehr gefahren. Also einmal so quer so. Und ich habe sie, da war zum Glück keiner, also es kam ihr keiner entgegen. Ich habe gehupt. Dann
sieht man bei Autofahren aber auch oft, ne? Dass die so ein bisschen von der Spur abkommen, ja, während sie halt gerade irgendwas am
Sie Handy muss am Handy gewesen sein, weil sie so auch nach unten geguckt hat.
Du hast gehupt
ich und dann? Ich hupe, dann erschreckt sie sich voll und fährt auf die, ich habe gedacht, die fällt jetzt auf die Fresse. Zum Glück hat sie es nicht gemacht, aber dann hat sie es gemerkt und dann zweite Hand wieder an Lenker und weitergefahren. Also die war am Handy.
Im Straßenverkehr nicht aufs Handy gucken. Wenn ihr zocken wollt, dann bitte mit VR-Brille.
Ich finde gut, dass du jetzt hier einen auf Anzeigenhauptmeister machst. Die hat aufs Handy geguckt im Straßenverkehr.
Naja,
das hab ich ja noch nie gehört.
Man möchte
auf einer Vespa. Überfahren.
Ja, auf einer Vespa.
Guckst du aufs Handy?
Naja, ich nicht natürlich. Ich halte mich natürlich an die Vorgaben, aber es ist wohl schon vorgekommen.
Ja, ja, schön blöd. Und dann schön in den Gegenverkehr reingeorgelt.
Da war ja kein Gegenverkehr.
Ich habe eine Statistik über die USA gelesen, dass Unfälle, wo aufs Handy geguckt wurde vorher, mittlerweile häufiger eine Unfallursache sind als Trunkenheit am Steuer. Ich glaube, doppelt so häufig war das, glaube ich. Das ist auch eine erschreckende Vorstellung, oder? Ja. Wohl, naja. Also, es ist nicht besser, wenn es jetzt doppelt so viele Leute wären, die betrunken fahren eigentlich, ne?
Ja, aber ich meine, ein Betrunkener guckt wahrscheinlich auch trotzdem noch aufs Handy.
auch wieder wahr.
Also so kommen wir da. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch dieses, ist mir auch schon passiert, dass ich so, aber noch nicht mal, wenn ich aufs Handy gucke, so, ich habe so eine Handyhalterung vorne am Auto. Hm,
habe ich auch.
Und wenn ich dann da irgendwie was einstelle, weiß ich nicht, wenn ich die Musik ändern will oder was weiß ich, an Google Maps oder so. Und da reicht ja schon, manchmal so ein oder zwei Sekunden, dass man da so hingeht und irgendwas tut, ja, damit dein Körper automatisch so nach das Auto, das Lenkrad so ein bisschen nach links zieht. Also das ist wirklich tückisch. Da musst du noch nicht mal irgendwie richtig verbotene Sachen machen.
Viele Autos haben ja diese Instrumente und Displays in Richtung Mittelkonsole, was ich total bescheuert finde, weil man da weit weg von der Straße eigentlich blicken muss, um auf dieses Ding zu schauen.
Aber es gibt ja auch so automatische Spurhalteassistenten. Ja,
habe ich gerade in meinem Auto. Das heißt, wenn du über die Mitte fährst, drückt er dich nach rechts oder links. Nee, nach rechts logischerweise. Eigentlich ganz gut, aber auch ein bisschen nervig zum Fahren, muss ich sagen. Aber gut, gut, kannst du besser Handy gucken halt.
Erschreckt man sich immer so, wenn am Handy was schreibt.
Was hat, im Moment hast du ein neues Auto?
Das geliehene, nee, das ich Elektroauto. Ich habe doch
dieses Elektroabo, das Auto-Abo.
Ach, diese, also, was war das nochmal? Ein
ID4. Ja, und der hat diese Spurbegrenzungshilfe, die man auch scheinbar nicht ausstellen kann. Ich weiß nicht wie. Und der greift halt ständig ins Lenkrad.
Auf jeden Fall frage ich mich, warum wir eigentlich noch so oft diese klassische Instrumententafel am Auto haben und nicht etwas, was quasi so ungefähr einem Handy-Display entspricht oder sogar das eigene Handy hätte sein können. Für sowas wie Geschwindigkeit und so weiter. Denn das wäre mein Traum, dass ich mir quasi an meinem Auto einstellen kann, so wie Widgets an einem PC oder so. Ich möchte ein Tacho haben, ich möchte irgendwie die Navi-Informationen haben und dann idealerweise entweder da, wo aktuell der Tacho ist, also ne, so zwischen, so am Lenkrad durchgucken können, oder halt als Head-Up-Display. Aber so leicht geht das scheinbar nicht. Und ganz wenige Hersteller haben das. Im Gegenteil, viele der moderneren Hersteller haben einen noch größeren Monitor in der Mitte. Und das finde ich halt irgendwie total unpraktisch.
Ich fände schon gut, wenn es alles wirklich, jetzt werden mir viele schreiben, geht doch mit so und so, aber ich habe es noch nie so bequem hingekriegt, dass es wirklich klappt mit Sprachsteuerung. Also, dass ich wirklich sagen kann, ey, Spotify, spiel mal das ab und ey, Google Maps, mach mal, lenk mich mal hier hin, zoom mal. Also so wirklich, dass ich so wirklich volle Kontrolle habe und nicht aber eine halbe Stunde mit der KI diskutieren muss, weil sie mich nicht kapiert hat oder so.
Aber hast du oft, dass du während der Fahrt irgendwelche Eingaben machen musst?
Ja, also gerade so, was so Musik zum Beispiel angeht. Absolut. Oder mal bei der Map reinzoomen oder solche Sachen.
Das
ja,
bei mir ist halt die Aufnahme von Informationen, das, was ich, die Infos, die ich halt immer haben möchte, sind mein Tempo, das aktuelle Tempolimit und halt idealerweise so der Weg oder die nächsten Navi-Dinge. Dass ich so ungefähr weiß, jetzt muss ich in drei Kreuzungen später muss ich irgendwie abbiegen oder so. Ich fahre allerdings, wenn ich fahre, auch häufiger Sachen, Strecken, die ich nicht gut kenne oder mir nicht gemerkt habe, weil ich zu faul bin, weil ich ein Navi habe.
Also Siri finde ich schon schlecht, da funktioniert das schon nicht richtig. Also man muss dreimal irgendwie was sagen, bis die das versteht. Aber die Software vom ID4, die ist noch beschissener. Die heißt Ida und die rafft gar nichts. Also die, eigentlich sollte sie das kennen. Ida sollte auch Routenführung können. Katastrophe, bestimmt.
Also dafür, dass alle sagen, dass KIs demnächst menschliche Intelligenz erreichen und so, muss ich sagen,
ja, aber
so,
ich glaub,
da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, solange das nicht funktioniert.
Im Auto bist du bei der Technik ja immer so gefühlt 5 bis 10 Jahre zurück zum 5 bis 10-fachen Preis, ne? Weil du hast ja oft auf deinem Handy ein deutlich besseres Navigationssystem oder eine Navigations-App als in deinem Auto. Und in deinem Auto musst du dann immer im Zweifelsfall sogar noch kostenpflichtig upgedatet werden, also in meinem zumindest. Und dann hast du irgendwie das Gefühl, das kann trotzdem nur die Hälfte von dem, was meine App kann. In meinem Fall zum Beispiel, der App kann ich sagen, die Straße, die du mir hier vorschlägst, ist im Moment gerade zu, wegen Unfall, wegen sonst irgendwas. Mhm. Bei meinem Navi kann ich das nicht so ohne weiteres. Ich kann zwar woanders langfahren und hoffen, dass es mir dann irgendwann einen anderen Weg gibt. Was es aber sehr häufig macht, ist mich über 3-mal abbiegen, wieder zurückzuschicken zum Ausgangspunkt, wo ich dann wieder vor der Straße stehe, wo ich nicht durch kann.
Und wie wichtig wäre denn eine gute Software, die mit Sprachsteuerung funktioniert, gerade im Auto? Die Software von VW ist so eine Katastrophe, wenn du dann in dieses Touch-Display, das auch in der Mitte des Autos ist, wenn du dich da navigierst, brauchst du bestimmt 5 oder 6 Mal drücken, um von einem Punkt zum anderen zu kommen und wieder ins Hauptmenü. Das ist
Ist ja nicht nur eine Bequemlichkeitssache, das ist ja auch eine Sicherheitsfrage.
Natürlich, weil du da beschäftigt bist, wenn du irgendwas eingibst, selbst wenn du nur Musik anmachst, vom Radio auf Spotify zu AppleCare, nicht AppleCare, hier Apple, wie heißt er denn? Apple Connect oder keine Ahnung. 5 oder 6 Mal musst du da irgendwie rumdrücken und bist nur damit beschäftigt, während der Fahrt da rumzudrücken.
Und da musst du während der Fahrt den ganzen Text durchlesen und bestätigen, dass du das nicht während der Fahrt drücken solltest, ne? Das ist bei meinem so.
Naja. Leute, mal was anderes. Was macht das mit euch, wenn man ein frisch geschliffenes Messer hat, dass man wäscht das in der Spüle mit dem Schwamm und zieht sich die frisch geschliffene, sehr scharfe Klinge einmal vorne durch die Zeigefingerkuppe.
Boah. Hast du das wieder gemacht? Ach, Jochen.
Ist mir heute Morgen passiert. Ich habe gerade.
Aber wieso passiert sowas?
Ich weiß es nicht.
Moment
mal.
Ich bin neidisch, dass du ein frisch geschliffenes Messer hast.
Das ist so scharf. Meine Frau hat sich letzte Woche ein Stück Nagel abgeschnitten. Die hat nämlich irgendwas geschnitten und da auch das frisch geschliffene Messer durch
den Finger gezogen. Das ist so scharf, dass du den Nagel abschneidest?
Das ist so scharf, dass der Nagel ab war. Zum Glück war der Nagel, sondern wäre der Finger ab. Und ich heute
Morgen. Wer von euch hat das geschliffen? Ich bin neidisch, dass ihr so ein scharfes Messer habt.
Schleiferei. Ich habe es abgegeben. Ich habe es wiedergekriegt. Ich habe ja einen Kumpel hier.
Wie teuer ist das?
Schöne Grüße an Sascha. Der hat es für mich umsonst gemacht. Aber ansonsten glaube ich das Messer so 8 Euro.
Toll, was, wenn wir keinen Sascha haben?
9 Euro, glaube ich, oder so bei Sascha. 7 oder 9 Euro. Kommt auf das Messer an.
Okay, so teuer ist mein Messer.
Also da sind so viele Fragen schon wieder. Du gehst zu einem professionellen Messerschleifer? Das habe ich immer ganz
als Bekannten nicht gemacht. Einen professionellen Messerschleifer, das finde ich viel besser.
Der hat eine Schleiferei, der schleift nicht nur Messer, der schleift auch
andere
Dinge. Ja,
okay, aber trotzdem, ich schaff's nicht mal, meine Hemden in eine Reinigung zu bringen und du bringst deine Messer zu einem professionellen Schleifer?
Ich bin befreundet mit
Schleifer?
Dem habe ich den vorbeigebracht, als ich ihn getroffen habe, ja. 4 Küchenmesser.
Ist das so eine arme Sau, wie die Leute, die sich in der IT-Szene auskennen und die dann nur so Leute haben, Entschuldigung, dass ich deswegen schon nee macht. Kannst du mir vielleicht? Ich habe da diesen Bluescreen. Ich weiß nicht warum. So ist das mit deinem Messerschleifer. Da kommen immer alle vorbei mit so einem Riesenkasten mit irgendwelchen alten Messern. Irgendwie so ein Zwillingsmesser von Oma geerbt. Und dann kannst du das mal schleifen. Und wo so Rostspuren dran sind, was total schartig ist, womit man irgendwie 3 Jahre lang die Fugen vor dem Haus von Unkraut befreit hat. Kannst du das mal, dass das wieder scharf ist? Der Arme. Und er sagt dann natürlich auch nicht nein, ne?
Nee.
Weil der möchte sich ja zum Beispiel mal deinen Aufsitzrasenmäher leihen, den du demnächst kaufst für deine 6 Quadratmeter Rasenfläche.
Ja, genau so ist es. Nein, er ist halt nett. Er ist sehr nett. Und ich brauche halt in der Küche, habe ich so 4 Messer, die ich liebe, womit ich dann Sachen schneide. Und wenn man schon mal ein richtig scharfes Messer in der Hand gehabt hat und dann Zwiebeln schneidet oder Tomaten schneidet,
das gar nicht
dann
so
ist
wirklich.
Das einfach geil. Dann muss man die Sachen nicht immer zerquetschen, weil die Schneide kaputt ist, sondern kann man durch die Tomaten auch schneiden.
Ich bin total neidisch. Das hört sich gerade an wie Zahnreinigung für Messer. Also so nach so einem, weißt du, was einen so, ich will nicht übertreiben, wenn ich sage Dalai Lama, aber was einen auf so eine andere Ebene geistig auch, menschlich auch bringt, so eine Entwicklungsebene, Menschen, die scharfe Messer haben und Menschen, die keine scharfe Messer haben. Die einzigen ähnlichen Entwicklungsebenen, die es noch gibt, ist Emser-Thermobecher und kein Emser-Thermobecher. Mhm. Zahnreinigung, keine Zahnreinigung und scharfes Messer, kein scharfes Messer.
Ja.
Vielleicht auch noch.
Das Problem an diesem scharfen Messer, jetzt kommen wir zum Ursprung meiner Geschichte, dass es echt scharf ist. Und dass man aufpassen muss, dass man die Klinge nicht berührt. Und ich habe mir einfach, und es hat geblutet halt wie Sau. Das Problem beim Zeigefinger ist halt, ich habe jetzt Angst, dass der Fingerabdruck nicht mehr geht. Weil ich, erstmal kann ich bei meinem MacBook hier mit dem Touchpad nichts mehr anfangen, weil ich ja, das funktioniert nicht mit Pflaster.
Weil du Pflaster jetzt drauf
hast. Das heißt, ich mache es immer mit dem Mittelfinger. Das ist ungewohnt und nicht so akkurat. Und
aber du kannst doch den Fingerabdruck neu einscannen, oder nicht?
Ja, aber wahrscheinlich muss ich dann einen neuen anderen Finger nehmen oder also verändert sich der, das ist jetzt eigentlich meine Frage an euch Experten, wird sich da mein Fingerabdruck verändern, wenn da ein Schnitt mitten im Finger ist und der wächst wieder zusammen?
Wenn das groß genug ist, dass du eine Narbe hast, ja, glaube ich. Warte mal.
Ja?
Okay. Könnt ihr das sehen?
Hast du da auch eine Narbe?
Eine ziemlich große Narbe, also weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, aber ich habe eine ziemlich große Narbe an meinem Zeigefinger und ich glaube, ja. Okay. Also wenn die so groß ist, dass man die auch optisch gut wahrnehmen kann, dann würde ich schon annehmen, dass das nicht mehr gut erkannt wird.
Wisst ihr, was noch viel schlimmer ist, als sich mit dem Messer zu schneiden beim Waschen? Habt ihr schon mal eine Avocado, den Kern rausgeholt?
Also nee, ich habe noch nie eine Avocado gekauft, glaube ich.
Was? Okay.
Ich habe noch nie eine Avocado gekauft.
Ja, ich habe dich schon verstanden. Das war ja, Eddie wahrscheinlich auch nicht, ne?
Hä, was? Natürlich. Avocado,
okay, dann willst du wissen? Dann teilst du, wie holst du den Kern raus?
Was?
Wie du den Kern da rausholst.
Ich kaufe nur, ja, du kaufst nur entkernte Avocados.
Nee, ich schneide die auf.
Ja.
Und dann ist der Kern da. Hm. Man löffel ich den mit dem Löffel.
Sehr flupp. Gut. Profi.
Ja.
Mache ich auch mittlerweile. Aber dann
kauft doch kernfreie Avocados, wie bei Trauben.
Aber ich habe auch schon mal die Avocado in der hohlen Hand gehalten und dann mit einem spitzen, sehr spitzen Messer den Kern versucht aufzuspießen.
Der ist glitschig und hart.
Richtig. Und die Messerklinge ist mir dann in die Handmitte gerutscht.
Jesus Christ,
Junge. Das hat auch sehr geblutet.
Alter, wir wissen doch schon, wie du beim Heimwerken dich anstellst, bei Dingen, wo wenig kaputt gehen kann. Ich möchte dir keine Messer in die Hand geben. Hat dein Kumpel kein Verantwortungsbewusstsein?
Das war aber kein frisch geschliffenes Zugel.
Wie alt warst du da, als du das mit der Avocado ausprobiert hast?
Das war
39.
Das war aber letztes Jahr.
Letztes Jahr? Jeez, wirklich, Jochen, ich verstehe das mal. Also
es ist Faulheit. Ich habe keinen Löffel. Es ist Faulheit, da sagt man, ich pass auf, ich nehme nur die Spitze des Messers in den Avokern und dann flutsche ich den so raus. So.
Siehst du, und deswegen gibt es in Amerika keine Jochens, weil die sehr laxe Waffengesetze haben. Da haben sich alle Jochens ausdarwiniert.
Wenn Jochen in Amerika wohnen würde, würde er wahrscheinlich versuchen, den Avocado-Kern mit einer Knarre rauszuballern.
Hm?
Ja. Aber Löffel ist die richtige Antwort. Das mache ich seitdem auch nur.
Du hast sowas, ich weiß nicht, was das ist. Du hast ja nicht nur dieses Hibbelige.
Dafür brauchtest du einen Tipp, was die richtige Antwort ist, um diesen Avocado-Kern, der ungefähr löffelförmig, also so der Innenteil ist, dass man die nicht in einer Hand hält, während man mit einem spitzen, unscharfen Messer in selbige Hand reinsticht.
Nein, ich sag dir gerade, ich wusste das mit dem Löffel. Ich habe es nur nicht gemacht, weil der Löffel zu weit entfernt ist. Hätte ich 3 Schritte nach links
machen müssen. Aber hast du gar keine Angst bei solchen Sachen? Also wenn du,
Selbstvertrauen.
Weil ich frage mich mal, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein scharfes Messer habe und ich muss irgendwas schneiden, dann habe ich Angst, dass ich mich mit diesem Messer verletze. Also bin ich extrem vorsichtig und mach extra solche Sachen nicht. Bei dir habe ich so das Gefühl, du siehst da die Avocado und den Kern, du siehst in der anderen Hand das Messer. Und ja, da entsteht keinerlei kausale, irgendwie so ein
doch,
das könnte schief gehen oder so.
Ich sehe die Angst. Ich sehe die Angst, dann nehme ich die Angst.
Du überwindest sie.
Schiebe sie beiseite. Schiebe sie beiseite und sage,
guter Tipp, mach das nicht, Jochen.
Ja, schieb sie doch einfach nicht.
Nein, ich schieb sie beiseite, weil es natürlich, wenn du Angst hast.
Sehr berechtigt, diese Angst.
Und Dinge machst, dann beeinflusst dich die Angst in deinem Handeln. Das heißt, du.
Ja, das soll sie ja.
Dafür ist Angst da. Sie warnt dich. Angst ist ein Warnmechanismus. Angst,
du bist derjenige, der das Engelchen von seiner Schulter schiebt.
Angst ist von früher, als wir gejagt wurden. So, da mussten wir Angst haben, schnell
heutzutage laufen. Braucht man von nichts mehr Angst.
Der Alpha-Wolf in der Küche.
Angst. Du bist der deutsche Andrew Tate hier.
Angst ist von früher, wo wir gejagt wurden. Angst ist
aus den Neandertalern. Heutzutage braucht man keine Angst mehr, denn wir haben scharfe Messer.
Also zum Beispiel so. Ich erkläre euch das mal mit einem Beispiel. Als ich früher in der Sprunggang war, ja, da musste ich auch immer die Angst beiseite schieben. Denn mit Angst im Körper Saltos zu machen vom 10-Meter-Brett ist nicht gut.
Ja, aber ohne Angst in deinem Fall auch nicht.
Ja, und die Angst sagt dir, Jochen, der Pool ist leer. Und dann sagst du, der Pool war früher leer, als wir Höhlenmenschen waren.
Der Pool ist nur leer, wenn du auf dem Rücken landest.
Oh Gott.
Ach Jochen, ey, manchmal, es ist so,
ich möchte wissen,
tut mir manchmal so leid, ey.
Ja, aber ich denke mir oft, wie,
die hat sich auch geschnitten.
Vor wie vielen Problemen Nadine Jochen wohl schon bewahrt hat, weil sie gesagt hat, Jochen macht das nicht. Nadine sagt bestimmt oft, Jochen macht das nicht.
Können
oder
wir mal
was Nadine machst du da?
Einladen in diesem Podcast. Ich möchte mal eine Folge mit deiner Frau, dass Nadine mal hier reinkommt und wir sie einfach mal ein bisschen ausquetschen können und mal so ein bisschen, soll mal ein bisschen die Sachen erzählen, die du uns nämlich nicht erzählst. Weil ich glaube, da geht noch ein bisschen was, bleibt da noch am Filter hängen.
Und die Sachen, die sie alle verhindert hat in der Vergangenheit.
Ja.
Und wir hören ja noch die Geschichten, die durchkommen, wie du mit der Klappleiter und den Flipflops und der Kettensäge deine Hecke gestutzt und dich dabei verletzt hast. Das ist ja eine, die durch den Filter gekommen ist.
Nein, ich habe mich nur am Rücken verletzt. Ich habe jetzt nicht, mich nicht geschnitten oder so, ne?
Ja, Mensch.
Ich bin nur von der Leiter gefallen. Und konnte, ich glaube, vier Wochen nicht richtig gehen, weil mein Rücken so wehgetan
hat. Oh Gott, ich hoffe,
dass es gibt dir bestimmt
irgendwie
noch
so einen Wintergarten im Dachgeschoss oder so zulegst, weil du dann auf die Idee kommen würdest, den kann man ja selber reinigen.
Okay, was sind die Top 3 Berufe, die Jochen nicht machen sollte? Du fängst an.
Bombenentschärfer.
Mhm. Ich sag Chirurg.
Oh, da kann er noch Leute mitnehmen. Bootskapitän. Hier, Stettino.
Da passen wir durch.
Ja.
Der Eisberg ist doch noch voll weit weg.
Ja. Nee, das passt.
Eigentlich würde ich auch sagen, sowas wie Elektriker, ehrlich gesagt.
Deshalb habe ich ja gesagt, ich bin ja kein Elektriker mehr. Ich weiß
ja,
schon, weiß schon warum.
Das ist ein gutes Indiz dafür, dass es vielleicht doch einen Gott gibt.
Wisst ihr, als wir früher noch in der Elektrikerlehre waren, da haben wir uns, da war der größte Witz war eigentlich bei den Stiften, so nannte man die halt, die im ersten Lehrjahr war. Wenn man im zweiten Lehrjahr war schon cool, im ersten Lehrjahr ist man immer der Idiot. Und so, wenn es die ersten Aufgaben, irgendwas zu verdrahten gibt in der Lehrwerkstatt, dann stellten die anderen Kollegen sich dahinter und klatschten in die Hände, wenn der irgendwo ein Kabel angeschlossen hat. Also so richtig laut und guckten, wie die Stifte dann in die Luft springen, weil sie gedacht haben, sie hätten einen Kurzschluss gerade zustande gebracht. Das war, ja, kann man jetzt so vielleicht nicht erzählen.
Doch, ich habe nur gerade das Bild von diesem Bombentechniker im Kopf, wo hinter dem jemand steht mit seiner Brötchentüte, auf die er draufhaut.
Genau, so ungefähr.
Also quasi dieselbe Idee.
Ja. Sollen wir rätseln, Leute?
Yes. Ja.
So, wir hören den Sound ja nicht.
Ach ja, ist jetzt vorbei.
Cool.
Wir haben eine Frage von Umbatz und die lautet, bevor ich die Frage stelle erstmal, ihr erinnert euch, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, ihr könnt mir über Twitter oder über X, könnt ihr mir Fragen stellen und gesagt habe, bitte schickt mir nicht eure Nachrichten, die für Etienne und Jochen bestimmt sind, weil ihr denen keine Nachrichten auf Twitter schicken könnt. Ihr könnt euch denken, was dann passiert ist.
Du hast Nachrichten an uns gekriegt?
Ja, richtig. Und ich werde keine von denen weiterleiten, weil ich Menschen nicht dazu erziehen möchte, in Zukunft das weiterhin zu tun. Kannst du mal bitte Jochen sagen, der soll? Nee, können wir nicht. Aber Fragen habe ich bekommen. Sehr schöne. Eine davon eben diese von Umbatz und die lautet, was bezeichnet man als Piloerektion?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pilo. Erektion wie Erektion und Pilo.
P-I-L-O?
Ja, Pilo-Erektion, ein Wort.
Pilo. Ist Pilo eine Abkürzung für etwas?
Nee, ich glaube nicht.
Hat es etwas mit einem Geschlechtsorgan zu tun?
Nee. Hm.
Gute Frage. Pilo-Erektion. Pilo, ich habe das Gefühl, das kommt von irgendwie vom lateinischen Pilo. Vielleicht hat es was mit Säulen zu tun?
Nee.
Erektion. Hat es was mit, spielt das in der Natur? Ist das ein Naturschauspiel, meine ich?
Du klaust dir wieder eine gute Frage. Also mit Natur hat es etwas zu tun. Naturschauspiel würde ich ein Nein geben. Mhm.
Gut, dann bin ich dran.
Direkt ausgenutzt von Eddie, sehr gut.
Kommt es aus dem Tierreich?
Ja.
Ist Pilo ein Tier?
Nee.
Bei dieser Erektion geht es da um eine Versteifung?
Würde ich so nicht sagen, nee. Das würde dich, glaube ich, in die falsche Richtung führen.
Geht es bei der Erektion um den Aufbau?
Aufbau. Würde ich auch erstmal Nein sagen, es sei denn, du definierst mir jetzt Aufbau, sodass ich Ja sagen kann. Also definiere doch mal, was du mit Aufbau meinst.
Gut, zum Beispiel, wenn aus Blättern ein irgendetwas gebaut wird, dann wird es vielleicht erigiert oder so.
Okay, nee, sowas ist es nicht.
Kommt es nur bei Tieren vor?
Wie kommst du darauf, dass es überhaupt bei Tieren vorkommt?
Das war einfach nur eine Frage.
Also, kommt es nur bei Tieren vor? Ich würde mal sagen, ja, aber es könnte sein, dass sich das in die falsche Richtung bringt.
Okay.
Das ist sein Problem.
Piloerektion.
Du bist weiter dran.
Jo.
Kommt es... Ach so, es kommt ja nur bei Tieren vor, führt mich aber in eine falsche Richtung, hast du gerade gesagt. Okay. Ist es etwas, was... was sich an Tieren ändert? Zum Beispiel neues Fell, keine Ahnung, größerer Schwanz.
Würde ich sagen.
Okay, an Tieren ändert sich etwas. Ist es eine Änderung?
Du bist hart auf dem Weg in die falsche Richtung, aber...
Oh, okay. Aber das weiß ich ja nicht. Aber danke für den Tipp. Ich bin hart auf dem Weg in die falsche Richtung.
Die hatten, glaube ich, die Frage, hat es was mit Tieren zu tun, wo ich schon sagte, ja, kann man so sagen. Und jetzt bist du dabei,
nur auf Tiere zu gehen.
In Richtung Tiere.
Es ist ein Naturphänomen.
Nein, Naturphänomen ist für mich ein Sonnenuntergang oder ein Regenbogen oder so. Da würde ich mal sagen, nein.
Mhm. Wir müssen noch mal auf dieses Wort kommen, Pilo, weil ich habe das schon mal irgendwo gehört. Ich weiß nur nicht, in welchem Zusammenhang.
Das weiß ich auch nicht.
Pilo. Wo habe ich das schon mal gehört? Pilo. Piloerektion. Pilo. Tierisch. Pilo. Pilo. Das kam bestimmt irgendwie aus dem Lateinischen ableiten.
Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich schlage gerade parallel nach.
Leider kann ich kein Latein. Piel. Peeling. Piel. Was gibt's noch? Peeling, Peel, Pilot, Flug, Flieg, Peel.
Ich glaube, es gibt ziemlich viel, was irgendwie mit P-I-L anfängt.
Pilo. Okay, so komme ich da nicht näher. Ich glaube, es gibt irgendein Computerspiel oder irgendwas mit Pilo, egal. Ist es etwas, das Tiere machen?
Nee.
Aber es ist etwas, was in der Natur passiert.
Definiere, was in der Natur passiert.
Naja, zum Beispiel ein Baum wächst, eine Katze kackt.
Das deckt natürlich. Menschen bauen Raketen. Das kannst du da theoretisch auch mit reinnehmen.
Es gibt ja welche, die meinen, wenn die jetzt sagen, etwas, was in der Natur passiert, ein Ereignis, das draußen stattfindet, zum Beispiel.
Ein Baum wächst, eine Katze kackt.
Katze kann halt auch drinnen kacken, von daher.
Erektion. Hat es etwas mit Reibung zu tun?
Nee. ist aber nicht so schlecht gewesen, die Frage eigentlich. Das ist etwas, warte, ich gebe dir sogar ein Ja. Im weitesten Sinne hat es unter Umständen auch mit Reibung zu tun. Hilft dir jetzt, glaube ich, nicht.
Ist das ein Vulkanausbruch?
Nee.
Hat es etwas mit Aufrichten zu tun?
Ja.
Sehr gut. Wegen Reibung. Hat es etwas damit zu tun, dass sich irgendwas an irgendwas reibt und dafür aufrichtet?
So würde ich mal Nein geben.
Ich habe überlegt, dass vielleicht so ein Biber oder so, weißt du?
Ja, der eigentlich auch denke ich immer an Biber.
Der eigentlich auf vier Beinen läuft, dass der dann sich so auf zwei Beinen an einen Baum stellt und den Rücken reibt und das ist dann die, die Erektion. Oder
so. Das finde ich richtig gut, das gefällt mir. Piloerektion ist ein aufrechter Biber, der sich den Rücken reibt. Es gefällt mir besser als die Originallösung.
Also es richtet sich etwas
auf. Ja, kannst du demnächst auf Partys angeben, das ist eine sogenannte Piloerektion.
Piloerektion.
Aufrechter Biber. Nee, ist es aber nicht.
Okay.
Aber aufrichten war...
Richtet sich irgendetwas an Tieren auf?
Nicht zwingend, sagen wir mal so. Bevor du jetzt ganz viel weiter in die falsche Richtung fragst, nicht zwingend.
Also ist es ein Nein.
Es ist mal ein Nein, ja.
Ist Piloerektion sowas wie Gänsehaut?
Es ist Gänsehaut.
Haare, die sich aufrichten, Junge.
Haare, die sich aufrichten, ganz genau. Und das ist auch, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe gerade noch nachgeguckt. Pilo ist wohl das lateinische Wort für Haar. Und daher einfach Piloerektion bzw. Piloreaktion bezeichnet einfach eine Gänsehaut. Ich glaube, es gibt sie auch bei manchen Tieren, die eine Gänsehaut bekommen können. Aber wir haben es halt bei Menschen, ja. Sehr schön.
Ich bin etwas beeindruckt.
Du hast mich da drauf gebracht.
Warum?
Aufrichten.
Aber du hast doch Aufrichten ins Spiel gebracht und sogar warst sogar noch bei dem Biber, der seine Haare...
Dann kamst du vom Biber zur Gänsehaut.
Nee, und dann hat Jochen, was hast du als letztes gefragt?
Ob sich irgendwas an Tieren aufrichtet. Tieren
genau, oder so. Etwas, das sich an Tieren aufrichtet. Ja, was kann sich denn an Tieren aufrichten? Haare.
Ja, das wusste ich ja noch nicht, aber jetzt, wo du es sagst, wird es mir... Ja,
Haare. Ich hatte sofort wieder den Biber im Kopf, wo die Haare ja, sich so genau. aufrichten.
Ja, so, also nicht schlecht.
Der Biber. Der ich Justin.
Lacht man da auch, eigentlich auch Gänsehaut?
Ja, diese Biber sagen
das untereinander auch. Tatsächlich habe ich das schon mal gehört. Irgendwo habe ich das auch schon mal gehört. Aber mit Peeling on Haut, das hat das gar nichts zu tun. Ne? Das wird anders geschrieben.
Aber Pilo, ich habe irgendwo schon mal Pilo oder Pilo oder irgendwas, habe ich schon mal gehört. Aber ich hätte es jetzt nicht mehr mit Haaren in Verbindung gebracht.
Wird Peeling denn, Peeling wird mit EE geschrieben.
Vielleicht kommt Peeling auch daher, ja.
Schönes Rätsel auf alle Fälle.
Peeling, hat das nicht gleich einen Wortursprung wie Pellen? Also häuten?
Oh, das kann auch sein. Ja, aber vielleicht kommt Pellen auch irgendwie über Umwege dahin. Über
Haare, ja, kann sein. Wir werden es so schnell nicht herausfinden. Dafür müssten wir googeln.
Das macht man.
Schön. Umbatz, danke schön für die Frage.
So, wir kommen zu unserer Patreon-Seite. Ich möchte an der Stelle mal sagen, wir haben mittlerweile 3400 Patreon-Mitglieder. Und auch ein paar ohne Glied. Kleiner Dad-Joke. Den schneiden wir raus. Ja, und ich freue mich sehr darüber, dass so viele Leute uns supporten und diesen Podcast in ihr Herz geschlossen haben und uns damit Dankeschön. Auch. Zeiten sind hart, ein Brathähnchen kostet 11 Euro, ein halbes, also mit Pommes. Und deshalb vielen Dank für alle, die uns supporten. Aber ihr kriegt natürlich dafür auch tolle Sachen. Ihr kriegt einen tollen Podcast, ihr kriegt den Podcast ohne Werbung, ihr kriegt den Podcast früher. Ihr könnt hier an der Community mitmachen, ihr könnt folgen, kommentieren und uns Fragen stellen. Und da hat der Jochen eine ganz tolle Frage rausgesucht.
Ja, David hat uns geschrieben, hallo ihr drei, ich als Leverkusen habe mich gefragt, ob ihr das Pokal-Halbfinale im Stadion verfolgen werdet. Wir treffen uns vor dem Stadion mit Freunden, die Fortuna-Fans sind, und nach dem Spiel mit dem richtigen Ende für den kommenden deutschen Meister hoffentlich auch noch Freunde. Mhm. PS.
Ich glaube nicht, dass Fortuna so bald deutscher Meister wird.
PS, wir wohnen in einer kleinen Stadt. Hier hat der Glasfaserausbau übrigens sehr gut geklappt und bis zu 1 Gigabyte sind problemlos möglich.
Gigabit. Ja, Gigabit, ja. Sehr geil. Da würde ich jetzt auch mal direkt mal fragen, geht ihr zum Halbfinale?
Nee, keine Karte Warum? Gekriegt.
Frag doch einen Ammermann.
Das ist ja in Leverkusen.
Ach, das ist in Leverkusen.
Es ist in Leverkusen, in diesem kleinen, klitzekleinen Stadion und das keine Karten mehr gekriegt.
Okay, das ist natürlich
so klein.
Das ist klein.
Auch 35.000 rein oder so?
Ja, ich glaube, nicht mal weniger, ne?
Ja. Aber das ist ja scheiße. Ihr müsst
vor allen Dingen haben wir nur Auswärtsspiele die Saison gehabt im Pokal.
Ich glaube,
18. Also die Fortuna.
Ey, das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, euch da ins Stadion zu kriegen. Ich kenne leider keine Leverkusen-Connection.
Also David, sonst hätten wir gerne natürlich mit euch da im Fortuna-Block. Aber leider.
Und eBay für richtig viel Geld ist keine Option.
Nee.
Ich weiß auch gar nicht, wie leicht das heutzutage ist bei so personalisierten Karten, die überhaupt übertragen an irgendwen.
Das weiß ich auch nicht. Sind die personalisiert? Ja?
Sind sie nicht? Also ich musste, als ich für ein normales Spiel in Düsseldorf Karten gekauft habe, meinen Namen und den Namen derjenigen angeben, die ich da noch mit also für die ich noch mit Karten konnte. Die hat keiner kontrolliert, aber ich weiß halt nicht, wie es bei so Pokalspielen aussieht.
Pass auf, Leute, ich mache jetzt mal live hier in der Sendung für euch, ne? Das macht mich wahnsinnig, sowas. So, Fortuna Düsseldorf. Die müssen doch froh sein, wenn überhaupt irgendjemand von diesem Verein Fan ist und öffentlich sich traut, darüber zu sprechen. Da muss es doch irgendjemanden im Backoffice geben, der da euch zwei Tickets klar machen kann. Das ist doch auch Gratiswerbung.
Der Flo. Der Torwart von Fortuna wohnt ja bei mir um die Ecke.
Ja, hau den doch.
Vielleicht fahre ich da einfach mal vorbei, klingel und sag: Hey, Flo, sag mal, wegen hier Pokal in Leverkusen, hast du vielleicht zwei Karten für den Jochen und mich?
Oder er sagt auch vier.
Dann sagt er: Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei.
Ansprechpartner, und dann Kontakt.
Leben.
Kannst du mit Fragen ist so höflich. Kannst du einfach sagen: Flo, du weißt, ich brauche vier Karten für Leverkusen, ne? Ich komme morgen.
Passt auf, ich bin doch schon auf der Fortuna-Seite hier. VIP-Angebote bei Fortuna Düsseldorf. Hospitality bei Fortuna Düsseldorf steht für unvergessliche Spieltagserlebnisse. Genießen Sie vielfältige Vorzüge unserer ansprechenden VIP-Bereiche und lassen Sie sich von der besonderen Fortuna-Atmosphäre begeistern. Vom klassischen Netzwerkbereich in unserem Merkur Business Club über den neu gestalteten Metro-Lounge auf der Gegend. Weitere Vorteile: Nutzen Sie die stilvoll eingerichteten VIP-Bereiche. Ja gut, wir wollen ja nicht in die Fortuna. So, hier, Vermarktung, Kontakt, Sponsoring, Hospitality, E-Mail senden. Vermarktung at Fortuna 95, also at Vermarktung at f95.de. So, sehr geehrte, buchstabier mal, was soll ich schreiben? Tickets fürs...
Ja, was bieten wir denen denn? Das ist ja die Frage. Ja,
Deutschlands erfolgreichsten Podcast vielleicht?
Ja, wir können deren Trikots verlosen.
Das kommt mir jetzt gerade vor,
erstmal wie die GZSZ-Aktion. Ja, natürlich werdet ihr auch auf Social Media mal eine Story aus dem Stadion machen und die Fortuna verlinken, richtig?
Vermutlich. Und dann werden wir vom DFB angezeigt, dass wir Fotos aus dem Stadion-Innenraum veröffentlicht haben.
Sag mal, ihr wollt aber auch nicht dahin, habe ich das Gefühl.
Nein, wenn, dann möchte ich der Vortanzer da oben unten bei dieser Hool-Gruppe sein, die immer mit dem Rücken zum Stadion stehen.
Nee, so ganz ehrlich mal, sind es keine Hools, sondern Ultras.
Ultras,
und, ja. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und zweitens möchte ich an der Stelle dann mal sagen, ich werde mich jetzt doch nicht mehr einsetzen, weil ich bin bereit hier, für euch da Tickets zu besorgen, aber da ist so wenig Bereitschaft, auch nur ein kleines bisschen Leistung zu machen, dann habt ihr das Halbfinale auch nicht verdient. So.
Wir überlegen doch gerade einen knackigen Text. Nee,
du machst nur Quatsch, du erzählst mir irgendwas von Vortanzen und Georg kommt mir mit irgendwelchen Rechtsbedenken, dann denke ich mir direkt, gut, dann kümmere ich mich nicht.
Okay, dann
da gehen eure Tickets aus dem Fenster.
Dann machen wir die nächste Frage. Hallo. Johannes.
Weißt du, wir machen dann danach die Euroleague-Tickets. Dann wird's wieder wichtig, wenn wir halt gewonnen haben, den Pokal.
Ja. Hallo, jetzt hier.
Düsseldorf ist demnächst wieder in einem Halbfinale vom DFB-Pokal. Gehen wir zum Euroleague-Spiel gegen Arsenal nicht. Die sind zu gut im Moment. Vielleicht noch Tottenham oder so. Sag's dir. Nächste Saison. Fortuna in der Euroleague.
Johannes. Hallo, Etienne. Ich habe die Glasfaserfolge beim Laufen gehört. Beim Thema Wandern hast du darauf aufmerksam gemacht, dass man umkehren muss, solange es noch Spaß macht. Da ich gefühlt bei dir sehr oft die Worte keinen Bock höre, frage ich mich, was treibt dich an? PS, Bordsteine werden in der Regel nicht abgefräst, sondern es werden die hohen Teile ausgebaut und niedriger eingesetzt.
Also, mich treibt nichts an, um das kurz zu beantworten.
Gar nichts?
Was versteht man denn? Was treibt dich an?
Was motiviert dich? Vielleicht würde dir ja so ein, ne, wie nennt man die? Capo hießen doch die Anschreier beim Fußball. Vielleicht brauchst du so einen.
Nicht mehr, ich funktioniere nicht über Anschreien. Also was bei mir sehr gut funktioniert, ist Geld.
Ja?
Als Motivationsmittel. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das hat sich bei mir in der Vergangenheit immer wieder als ein sehr gutes Motivationsmittel.
Komplimente, menschliche Nähe, Sex.
Ja. Was treibt dich an? Mich treibt an, gute Unterhaltung zu bieten für Menschen da draußen. Wenn jemand am Ende des Tages nach einem anstrengenden Tag sagt, ey, dadurch, dass ich dem Etienne irgendwie zugeguckt habe, bei seinem Stream oder bei seinem Podcast zugehört hat, das hat mir gute Laune gemacht, das war eine schöne Unterhaltung, das war gut investierte Zeit, dann bin ich glücklich, das treibt mich an.
Das treibt dich nichts an.
Das ist aber schön.
Ja, habe ich ja gesagt.
Kathi Wolf, oder wolltest du noch was sagen?
Mhm.
Was denn?
Nee.
Kathi Wolf, Etienne verbringt ja gern seinen Urlaub auf Mallorca. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, auf eine der Kanarischen Inseln den Urlaub zu verbringen? Oder wart ihr schon auf einer? Wenn ja, auf welcher? Kathi übrigens seit Januar 2023 dabei, 14. Monat. Vielen Dank, Kathi.
Ja, ich war als Kind häufig auf La Gomera, dreimal.
Da war ich auch.
Aber ich... Ja, also es ist... Ich hatte ja eigentlich überlegt, dieses Jahr mal was anderes zu machen. Und dann habe ich wirklich exzessiv wieder das klassische Urlaubs-Googeln gemacht, welche Locations, Hotels und so weiter, was gibt's überall. Und dann, ich komme am Ende des Tages, lande ich immer wieder, was Preis-Leistung angeht, wieder bei Malle. Was, es ist von der Reise angenehm, es ist von der Temperatur angenehm, es ist günstiger als die meisten und ich... Es kommt halt auch immer drauf an, was man für einen Urlaub machen will. Es gibt natürlich so Erlebnisurlaube, wo man dann irgendwie sagt, ja, ich will jetzt irgendwie richtig die Kultur kennenlernen und so weiter. Das ist aber mit kleinen Kindern, finde ich, eher blöd. So, weil bei mir gilt das Motto, solange die noch so sind in ihrem Alter und viel Entertainment brauchen, happy kids, happy Urlaub. So, weil sonst muss ich die ganze Zeit mit denen rummachen und da habe ich keinen Bock drauf im Urlaub. Ich will auch mal irgendwie mich entspannen und den Akku aufladen für eine Woche. Das heißt, ich brauche eine Wasserrutsche. Ich brauche, weiß ich nicht, Wellen. Ich brauche irgendwie Essen und Trinken, wenn sie es brauchen, ohne dass ich mich in die Küche stellen muss.
Aber du warst auch schon im Schneeurlaub, also im Winterurlaub.
Ne? Ja, da hast du dann die Skischule, hast auch ein Schwimmbad oder irgendwie sowas. Also es muss einfach irgendwie auch eine Form von Entertainment-Programm geben. Natürlich gehen wir dann auch mal, wenn wir da sind, wir schauen uns natürlich auch irgendwie kleine Städtchen an und bummeln mal irgendwo so lang und so. Aber so, das, was mich natürlich noch reizen würde, wäre dann so Städtetrips, dass man mal irgendwie richtig irgendwie was, so geile Städte kennenlernt und so. Ist das aber,
mit Kindern gut?
Ja, eben nicht. Das ist halt, das mache ich dann, wenn die Kids aus dem Haus sind mit meiner Frau. So, dafür hebe ich mir das dann.
Ich habe eine Zwischenfrage an euch beide. Überhaupt mit Kindern Urlaub machen. Gibt es überhaupt eine Phase, wo sich das, so jetzt mal übertrieben formuliert, wie ein Mehrwert anfühlt? Also wo man irgendwo hinfahren kann mit Kids und dort so richtig viel Spaß hat und sich denkt, boah, das wäre jetzt mal nicht schöner, wenn die Kinder einfach mal 24 Stunden nicht da wären. Weil ich habe irgendwie so, in meinem Hinterkopf ist, entweder sind die ganz klein, sodass man sich sehr viel um die kümmern muss, oder dann kommen die irgendwann in das Alter, wo sie trotzig sind und keinen Bock haben. Und dann kommen sie in das Alter, wo sie keinen Bock mehr haben, mit einem überhaupt zu verreisen. Sprich, gibt's überhaupt eine Phase, wo man sagt, boah, das ist jetzt mal ein richtig geiler Urlaub, wo ich mir, wenn die Kinder nicht da wären, wünschen würde, dass sie jetzt hier wären. Existiert das? Jetzt mal unabhängig vom Faktor Kinder vermissen, dass man natürlich sagt, wenn ich jetzt 4 Wochen irgendwo ohne
Also wenn du es so formulierst.
In meinem Kopf ist es so ein, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass es halt immer viel Aufwand, Arbeit ist, die Kinder bei Laune zu halten. Also
es ist, die lustigere Antwort wäre natürlich jetzt zu sagen, auf keinen Fall. Die wahre Antwort ist natürlich, auf keinen Fall.
Ist aber, meine Tochter ist jetzt 9. Ne? Es gab bestimmt Zeiten, wo ich sage, ey, da hätte ich jetzt aber auch lieber alleine im Urlaub den Urlaub verbracht. Na klar, wenn du da mit dem ganzen Gerödel, Kinderbett und dem ganzen Scheiß und dann ist es so ein frisch eingecremtes Baby, robbt sich dann irgendwie dann den Strand entlang, hat überall Sand und dann musst du Windeln am Strand wechseln. Ja,
und dann tritt's irgendwo
das
rein
ist halt
und
Kacke.
Weiß der Teufel was.
Das ist
also halt ich sag Kacke. Mal, es gibt auch schöne Momente. Ne? Also ja. Wenn du siehst, dass dein Kind etwas entdeckt oder erlernt oder so, das sind natürlich dann auch Momente, an denen du dann teil hast, die dann auch schön sind. Wenn du den Kindern was zeigen kannst und dann so diese kindliche Begeisterung siehst und irgendwie merkst, so die haben gerade ein Level up, weil sie irgendwie tauchen gelernt haben oder vom Beckenrand springen. Das sind schon auch schöne Momente. Aber also mein Problem ist zum Beispiel, die Kinder sind zum Beispiel in Kartenspielen richtig scheiße. Also wenn ich mit denen Karten spielen will, egal was.
War bei uns Regen im Zelt. Wir sind immer campen gefahren, also ne, Camping mit den Eltern und das war so der typische Regen im großen Zelt Nachmittag, Kartenspielen mit den Eltern.
Ja, und da muss man einfach sagen, die Kids sind zu schlecht. Ich muss absichtlich schlecht spielen bei den meisten Spielen. Es gibt mittlerweile Spiele, wo sie dann okay sind, aber das fängt halt jetzt erst langsam an, dass die Skills entwickeln, wo ich sage, okay, wir können uns auch gemeinsam die Zeit, oder tunken. Die können mich nicht tunken. Ja, also ich kann mit denen im Wasser nicht spielen, wenn ich will, werfe ich den 3 Meter weit weg durchs Wasser. So, das heißt, ich muss dann so tun, als ob er mich tunkt. Das würde mir natürlich mehr Spaß machen, wenn es eine echte Challenge wäre. Ja,
beim
auch
Tunken
beim Boxen
Oma verloren, oder so. Ja, kenne ich auch.
Ja, Tischtennis. Es ist einfach so, dass ich viel, viel besser bin als meine Kinder in fast jeder Disziplin.
Boxen,
okay. Ja. Generell Kampfsport. Also es ist tatsächlich, ja, Minusgeschäft noch. Aber du weißt ja nicht, was aus denen wird. Also es ist ja auch eine Anlagestrategie. eine sehr langfristige, risikobehaftete Anlagestrategie. Mhm. Aber wenn du jetzt, guck mal, die Eltern von Elon Musk, ganz gut gelaufen.
Waren die nicht ohnehin reich?
Aber nicht so reich.
Ja, ich glaube irgendwie sein Vermögen sind Tesla-Aktien, ne? Größtenteils.
Was ist die Eltern von Kate Middleton?
Ist doch gut. Meinst du, die haben den Jackpot gezogen?
Naja, die sind auf jeden Fall jetzt
ich habe keine Ahnung,
Society.
Ob die nicht vorher auch irgendwie
Kohle also hatten. Du meinst, Kinder als Anlagestrategie ist nicht gut, oder wie?
Ja, vielleicht, wenn man jetzt mal, wenn man mal moralisch nicht so, vielleicht kann man die ja genetisch so manipulieren, dass die besser sind, zum Beispiel in Sport oder so.
Ja.
Geht sowas?
Also,
und du hast doch viele Bekannte. Ist da keiner, der irgendwie Genforschung oder so macht?
Nicht offiziell. Also kann ich jetzt hier offiziell keine Antwort so geben. Nein.
Aber ich überlege mal so ein bisschen in die Richtung, weil das wäre ja für die Zukunft eine relativ gute Investition, wenn man so ein bisschen steuern könnte.
Eine Sache, die noch eine Gefahr mit sich bringt, die du noch gar nicht bedacht hast, Georg, die vielleicht andere Eltern kennen, die mit Kindern in Urlaub fahren und dann zum Beispiel, wenn man in einem Hotel ist, ja.
Ja.
Das ist eine ganz große realistische Gefahr, vor der ich auch dieses Jahr richtig Angst habe, weil wir sind dieses Jahr nicht in einem Häuschen oder in einer Finca oder sowas, sondern wieder klassisch im Hotel. Urlaubsbekanntschaften. Weil deine Kinder toben dann da irgendwie rum, lernen im Worst Case andere Kinder kennen und dann...
Aber da sind die doch beschäftigt.
Ja, warte.
Gut.
Und dann ist irgendwie abends, man sitzt da irgendwie, trinkt da seinen Cocktail und dann kommen die Eltern und sagen, ach, sind Sie nicht die Eltern von dem und dem? Unsere Kinder spielen doch hier immer zusammen. Und zack, hast du eine Urlaubsbekanntschaft am Hals.
Ja.
Und das ist das Schlimmste. Du musst deinen Kindern vorher sagen, pass auf, du kannst spielen mit wem du willst, aber zieh hier keine Erwachsene mit an Land. Wenn die dich fragen, ob du Eltern hast, sagst du, nee, bist zum ersten Mal allein im Urlaub.
Aber die können
und
ja
die dann sagen,
hey,
Moment,
sein.
Du bist ja erst 5, dann sagst du, ja, ich bin aber schon echt schon viel rumgekommen.
Aber was ist, wenn die nett sind?
Wer?
Die Eltern.
Die sind mir doch scheißegal.
Du willst also gar keinen Kontakt.
Nein, nett. Was heißt nett?
Weil dann kannst du dir ja immer noch von dir aus versuchen, irgendwie Kontakt aufzunehmen, anzusprechen oder so. Vielleicht sollte die einfach den Kindern so ein paar Sätze mitbringen, die dafür sorgen, dass die Eltern dich nicht kennen lernen wollen.
Oh, das ist eine gute Idee.
Ja. Als der Papa wiedergekommen ist aus dem Gefängnis, der spielt ja auch viel mehr mit mir.
Ja, durch seine ansteckende Krankheit haben wir uns überlegt, gehen wir in dieses Hotel. Irgendwie sowas, ja.
Ja.
Oh, das ist eine sehr gute Idee. Da werde ich mir mal Gedanken machen, was wir den Kindern beibringen können, was man so als Abwehr
Floskel.
Das heißt, du bleibst mit deiner Familie komplett, also die Kinder dürfen spielen, aber ihr bloß keinen Kontakt mit anderen Menschen.
Gar keine, ja, du, das fängt ja schon damit an, keinen Blickkontakt aufnehmen. Hm. Keinen Blickkontakt. Möglichst böse gucken. Am besten immer Sonnenbrille, sodass man eigentlich deine Augen auch nicht sehen kann, auch abends am Buffet.
Du brauchst keine Sonnenbrille, um böse zu gucken.
Nee, aber ich will auch nicht, dass man meine Augen sieht. Ich beobachte natürlich die anderen Menschen, um abzulästern. Aber nee, es darf gar kein, wirklich, also da bin ich richtig allergisch gegen. Ich will keine Kontakte. Worst case ist dann natürlich, wenn irgendwie du jemanden kennst, kennenlernst und der weiß auch noch, was du beruflich machst. Das ist ja dann auch nochmal richtig schlimm.
Da kommt ja so eine Pandemie immer gut entgegen, ne? Wenn man, ich würde so gerne zu deiner Geburtstagsfeier kommen, aber geht nicht. Wir haben die Tante Hedwig, die ist so krank, die kann ich nicht anstecken. Da müssen wir echt aufpassen. Sorry, ich wäre gern gekommen.
Gott. Aber ich höre da raus, Jochen, und ich kann mir das sogar richtig vorstellen bei dir. Du bist ein Aufgeschlossener.
Also wir haben tatsächlich auch von Mentera eine Familie kennengelernt durch das Spielen der Kinder.
Was sag ich,
und ja, mit denen sind wir heute noch befreundet. Wir sehen uns nicht so häufig, aber immer, wenn wir mal in Hamburg mal sind,
so
vielleicht.
Nett.
Die waren echt.
Der Thoralf und die Heike,
ja, aus dem
Hochsauerlandkreis. Ganz nettes.
Aber da bist du einfach anders. Ich habe da soziale, ganz andere Schranken. Gott, allein die Vorstellung.
Wahrscheinlich war das auch nur so, dass Thoralf Messer schleifen konnte.
Allein die Vorstellung. Eddie, was ist los wirklich mit dir?
Ja, ey, da muss ich da mit fremden Leuten.
Was ist denn das Problem? Ist das Problem, dass du reden musst oder dass du die nicht, also was ist das?
Ja, du bist plötzlich, musst du so gewisse soziale Regeln einhalten, ja,
aber musst
die,
auf
die ich keinen
nicht.
Bock habe. Du musst ja auch, ja, stell dir vor, du sitzt abends am Tisch. Da kommt dieses andere Pärchen, die du gerade kennengelernt hast. Ja, Jutta und Frank.
Ja.
Man hat keine Mods dabei, keine Admins, man kann die nicht muten.
Du kannst nichts machen. So, und dann sitzt du da und ich will eigentlich auf mein Zimmer gehen und Steam Deck spielen.
Im Urlaub.
Oh. Ja klar, wann sonst?
Okay, also. Okay,
ja. So, und dann denke ich mir, ja, vielleicht will ich auch einfach eine Serie gucken oder
ja,
so.
Ja.
Was weiß ich. So, und dann sitze ich da, aber jetzt sind Jutta und Frank gerade mit einem Caipirinha gekommen und erzählen mir von ihrem letzten Mallorca-Urlaub. Und ich denke einfach nur so, geil, ihr klaut mir gerade 2 Stunden Freizeit. Ja. Mehr ist es nicht. Weil ganz ehrlich, warum, also es interessiert, es tut mir leid, es ist, klingt arrogant oder so, aber es interessiert mich nicht. Ich kenne die ja gar nicht.
Ja, aber wenn du die kennenlernen würdest.
Aber das gilt doch auch für Horst, der neben dir am Blumenkohl im Supermarkt steht.
Ja. Den kann ich ja auch kennenlernen.
5 Minuten was erzählen.
Ja, aber möchte. Du gehst ja dann durchs Leben und willst mit anderen Leuten nichts zu tun. Dann bist du ja auch völlig
richtig. In Ordnung.
Oder nur im Urlaub.
Nee, also überall. Das gilt generell.
Dann legt ihr keinen Hund zu.
Aber wo ist denn der Mehrwert? Also ich verstehe nicht,
Freundschaften.
Ach, als ob andere, das Freundschaften sind.
Ja, können die ja werden.
Nein, in unserem Alter werden das keine Freundschaften
mehr. Ich sag dir mal Folgendes. Ich habe... Als meine Tochter...
das wären Bekanntschaften.
Als meine Tochter geboren wurde, hatte ich die so im Maxi-Cosi. Nicht im Maxi-Cosi, sondern im, so hier in so einem, wie heißt das denn hier so, in diesem Brustbeutel,
Manduka.
Hätte ich beinahe gesagt. Manduka, genau. So, und dann bin ich in Hamburg über Markt
gegangen. Georg weiß nicht, wovon wir reden. Das ist so ein
Wenn ich Maxi-Cosi höre, bin ich schon raus.
Nee, ist so ein Tuch,
Rucksack,
wo man...
Wie so ein Rucksack, so, den auf den Bauch schnallst, und dann kann das Kind vorne dran...
Hab ich für meinen Hund.
Schnallen. Ja, so, genau.
Und... Da habe ich tatsächlich eine wildfremde Frau angesprochen, die auch ein Maxi-Cosi Manduka hatte. Auch ein kleines Kind. Nee, es war bei Edeka war das. An der Kasse. Ja. Bei Edeka an der Kasse.
Du und hast sie angesprochen.
Ich habe sie angesprochen.
Oh mein Gott, Jochen, ey.
Ey, und soll ich dir sagen, die Kinder waren mehrere Jahre die besten Freunde.
Die können ja auch sein, was hat das denn mit mir zu tun?
Und wir haben eine gute Freundschaft, wir sehen uns regelmäßig mittlerweile.
Aha.
Das heißt, an der Kasse ist eine...
Frau von der Supermarktkasse. Weiß Nadine davon?
Ja, die ist ja...
Nadine hat doch ihre beste Freundin auch auf dem Spielplatz kennengelernt.
Ja.
Ihr seid da einfach anders drauf. Ist ja auch okay, ich gönne das ja jedem, wenn man das so mag. So, aber ich habe einen abgesteckten Freundeskreis. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie die Forschung. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Was verstehst du dann auch? Also da müssen wir erstmal den Begriff Freundschaft vielleicht auch definieren. Für dich ist es dann so abends ein Bierchen trinken und über das Nationalmannschaftstrikot quatschen.
Naja, es gibt halt Freundschaften, es gibt sehr gute Freundschaften, es gibt Bekanntschaften, das ist irgendwie so, man kennt die, man findet die nett, man kann mit denen Zeit verbringen, so, das würde ich als Freundschaft. Dicke Freunde sind Jack, der hier immer schön was aufbaut. Schöne Grüße an Jack.
Ja. So. Schöne Grüße an Jack. So, ja, das ist ja auch okay. Freunde. Bekanntschaften und so weiter. Aber die will ich doch nicht, wenn ich halbnackt am Pool liege, mich sonne, will ich doch nicht irgendeine lose Bekanntschaft da, der mich volltextet.
Ja, muss ja.
Am Ende kommt er noch auf Ideen. Hey, wir gehen heute Abend in die Stadt, wollt ihr mitkommen? Und dann sehe ich schon, meine Frau hat Bock und ich denke mir so, geil, jetzt hat auch noch meine Frau Bock. Ich habe keinen Bock, muss aber jetzt mit. Oh, ich sehe nur Konflikte. Wenn ich das schon höre, rollen sich mir die Haare auf und ich denke direkt, warum habe ich ein Hotel gebucht, ey?
Ich würde es absagen. Die Gefahr ist zu groß.
Oh, bitte nicht, ey, wirklich. Ich mache mir ein Gesichtstattoo oder irgendwie sowas, irgendwas Abschreckendes.
Das Schlimme ist, du kannst ja auch nicht zu jeder Zeit sagen, boah, schon ganz schön spät. Etienne, es ist 9:15.
Ja.
Ne? Ja, wir waren heute so früh, du bist 9:45 aufgestanden morgens. Ja doch, wir waren doch dann am Strand. Ich muss hier, jetzt ist aber echt schon ein bisschen, geht ja auch nicht immer.
Ey, wenn ihr wüsstet, was ich schon in meinem Leben alles unternommen Ausreden. Habe und an Neurosen und einfach nur um Menschen aus dem Weg zu gehen, das ist teilweise richtig anstrengend. Da geht richtig viel Arbeit rein.
Aber was ist denn, wenn du das einfach machst und dann ersparst du die Arbeit irgendwann?
Ja, aber dann bin ich halt unglücklich.
Ja, weiß ich nicht. Ja
aber ich kenne mich ja.
Wenn du das einfach machst und dann ersparst du dir die Arbeit.
Das er hat ja gerade gesagt, für ihn bedeutet das Arbeit, den Leuten aus dem Weg zu gehen.
Ja, aber das ist ja.
Für mich bedeutet es aber noch mehr Arbeit, mit Menschen zu interagieren, mit denen ich nicht interagieren möchte.
Okay. Ich fahre übrigens wieder in Skiurlaub. Nach langer Zeit.
Mhm. Jetzt im Sommer?
In diesem Winter habe ich jetzt gebucht. Das Skigebiet kennst du ja, Eddie. Also, wenn du Skifahren willst mit Leuten, die...
Ja, mit dir würde ich sofort...
Mit denen du redest?
Nein, mit Freunden, die schon, wo etablierte Freundschaften oder so, da hätte ich ja dann auch kein Problem, wenn man weiß, da weiß man ja um die Kompatibilität und um die Interessen und so weiter. Wenn ich jetzt mit dir im Skiurlaub wäre, Jochen, ne? Da hätte ich aber auch kein Problem zu sagen, Alter Jochen, viel Spaß auf der Piste, ich gehe jetzt Steam Deck zocken. Ja. Das kann ich aber zu Jutta und Frank nicht sagen, wenn die sich da mit dem Kai Pirinha am Tisch setzen.
Ja, ich verstehe schon.
Da ist ja eine andere Form von Intimität. Und gerade in dieser Kennenlernphase, diese ganz jungfräulichen Bekanntschaften, wo man noch heuchelt und lächelt und interessiert zuhört bei Sachen, die einen nicht interessieren und solche Geschichten. Das ist ja das Schlimme.
Aber dafür machst du doch Podcast.
Ja, genau.
Lernt man das doch.
Aber erst nach 1,5 Stunden Schluss, ich sag so.
Okay, Leute. Sollen wir noch eine Frage oder sollen wir Schluss machen?
Eine Frage noch, komm.
Eine Frage, ich guck mal.
Wir waren jetzt 3,25 Stunden lang bei einer Frage, glaube ich.
Ne? Cornelia, hallo, was haltet ihr davon, dass klassische Musik und Opern grundsätzlich als kulturell hochwertig gelten? Also man muss klassische Musik gut finden, um nicht als Banause zu gelten, scheint mir immer.
Haben wir schon häufiger gehabt, das Thema eigentlich, ne?
Ja? Nee, man muss es nicht gut finden, aber man sollte es vielleicht nicht schlecht finden, wenn man es nicht kennt. Dann ist man ein Banause. Man kann ja sagen, interessiert mich nicht.
Das
ist
gilt dann auch Banause? Für Videospiele.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass klassische Musik anspruchsvollere Musik ist als jetzt, weiß ich nicht. Da muss ich aufpassen, was ich sage. Aber die Rednecks. Das ist vielleicht nicht die anspruchsvollste Musik, während Beethoven da vielleicht kann man da mehr rausziehen, so würde ich jetzt mal sagen als Klassik-Laie.
Aber das gilt ja für viele Dinge, ne? Dass etwas, was einfach nur althergebracht ist, als höherwertiger gilt als irgendetwas, als irgendeine neuere Form der Unterhaltung. Ja, was ich. Wir über Kino, Film, Theater oder und auch Computer und Videospiele reden. Ne? Mhm. Wie lange wir Diskussionen darüber hatten, dass Videospiele eine Kunstform sind oder sein können und Leute beim Kino, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, ja, das gilt fürs Kino, aber wo die nie im Leben sagen würden, dass das bei Computerspielen gelten könnte oder würde. Oder auch nur bei der Aufnahme von Informationen, wenn Leute so tun, als sei ihr Lesen irgendwas Hochheiliges und ich lese ja viel, als sei das jetzt etwas Besonderes, als sei würde das sie zu einem Was liest du denn?
Ich kann nicht lesen. Also
wenn du halt 50 Shades of Grey liest, ist das ja jetzt nichts qualitativ Hochwertiges.
Wow, wow, wow.
Ja. Oder deine Harry Potter Fanfiction.
Ja.
Da weiß der Teufel was.
Ja, ich weiß aber, was die Frage bedeutet, so dass man. Es gibt natürlich auch im Bereich der Kunst, gibt es natürlich schon Sachen, die zum Bildungskanon irgendwie dazugehören. So zur Allgemeinbildung oder so. Wie zum Beispiel Michael Jacksons Thriller.
Also ich gebe dir ja sogar recht, auch wenn das vielleicht ein bisschen mit als Scherz gemeint war. Aber das passiert ja auch oft, ne? Dass etwas, was zu dem Zeitpunkt einfach nur Pop- und Wegwerfkultur war, als es aktuell war, im Nachhinein betrachtet wird halt als etwas ganz anderes. Als etwas, was einen riesigen Einfluss hatte auf die. Guck dir Elvis an und die Musik, die Elvis gemacht hat und die Teenies, die damals gekreischt haben. Und schau dir die Texte an und die Schmalzmusik, die er zum Teil halt gemacht hat. Und aus heutiger Sicht sagt man, das mag zwar so gewesen sein, aber trotzdem hat er halt so einen großen Einfluss auf die Musik und die Musikgeschichte gehabt, dass er heute als einer der größten Künstler aller Zeiten gilt. Dasselbe gilt für Michael Jackson. Es gibt Leute, die heutzutage Nirvana für eine grandiose und großartige Band halten. Und ich komme aus der Zeit, wo die halt gerade aktuell waren und frage mich, ob das nicht auf andere Bands genauso zugetroffen wäre, im Nachhinein diese extrem rosarote Brille darauf anzuwenden, wenn bei denen die Band quasi auch sich aufgelöst hätte durch den Tod eines Bandmitglieds. Ne, dass vieles, bei vielem verändert sich die Sichtweise ja extrem mit dem Rückblick. Gerade wenn es Leute betrifft, die teilweise noch nicht mal gelebt haben zu dem Zeitpunkt, als dieses entsprechende Phänomen aktuell war. Vielleicht sogar noch am stärksten dadurch, ne, wenn Leute heutzutage über die Beatles reden, die es schon nicht mehr gab, als sie selber geboren wurden und so.
Ja. Generell, mach doch einfach, worauf du Spaß hast, was dich interessiert und scheiß drauf, ob dich jemand für einen Banausen hält oder nicht. Who gives a shit?
Das ist ein schönes Schlusswort.
Vielen Dank an alle, die uns supporten. Viele schon lange Zeit. Ihr könnt dazugehören und zwar bei patreon.com/podcast ohne Namen. Ab 2 Euro seid ihr dabei. Ihr bekommt den Podcast früher, ihr bekommt den Podcast werbefrei und ihr bekommt vor allen Dingen sehr gutes Gewissen, denn ihr unterstützt das Projekt. Wir sagen Danke.
Dankeschön.
Bis zur nächsten Woche.
Ne? Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Okay. Hallo, wir sind Verbrechen ohne richtigen Namen oder auch kurz Vorn. Ein True Crime Podcast der etwas anderen Art. Aber warum eigentlich der etwas anderen Art, lieber Alice?
Lieber Etienne, weil die kleine Schwester von Porn, eurem Stammpodcast, Podcast ohne richtigen Namen, sich, als Georg und ich drüber nachgedacht haben, zur Aufgabe macht, Verbrechen sehr, sehr genau zu recherchieren, sehr faktenintendiert zu bleiben und gleichzeitig aber auch Humor in den Fokus zu nehmen.
Mhm. Humor.
Das ist eigentlich schon so die perfekte Zusammenfassung dafür. Ne, es gibt halt sehr, sehr viele Podcasts, die manchmal mir zumindest ein bisschen trocken vorkamen und manchmal auch so ein bisschen mit dieser so Semi-Betroffenheit. Und davon gibt es halt genug. Und da wir einen Podcast machen, bei dem wir auch, ob nun angebracht oder unangebracht, an der einen oder anderen Stelle viel zu lachen finden, dachten wir uns, dass das vielleicht auch ein Ansatz sein könnte, das ein oder andere Verbrechen aus diesem Blickwinkel oder mit diesem Blickwinkel zu betrachten.
Ein Highlight finde ich ja immer unsere Trottelfolgen. Es gibt ja eben nicht nur Täter, die sehr schlau sind und andere Leute sehr schlau und
fiktiv. Es geht um die Täter. Ja, gut, ich dachte, die Trottelfolgen ist, weil wir das machen.
um die Ecke bringen, sondern Beispiel, der Täter bleibt im Schornstein hängen. Auch das hatten wir gehabt, da kann man auch mal richtig lachen. Alle zwei Wochen gibt es unseren Podcast, den Alice, wie gesagt, uns vorträgt und recherchiert und eigentlich wie kaum ein anderer aufbereitet, sehr tief. Alle zwei Wochen immer montags, abends um 20 Uhr bei allen Podcast-Dealern eurer Wahl. Also einfach mal reinhören.
Einfach reinhören. Einfach mal Play vorn. Verbrechen ohne richtigen Namen.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.